ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Und wenn du daran alles setzt und es nicht schaffst, dann gibt es natürlich wahrscheinlich viele Punkte, an denen man sagt, so okay, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Nerv mehr, mir macht das keinen Spaß, ich bin ausgebrannt und man ist vielleicht chronisch enttäuscht.
Simon, Montag, wie geht's?
Es ist Feiertag im Lande.
Und ach du Scheiße, stimmt, hier ja da dementsprechend auch, ne?
Ja, ich habe aber übelst Tatendrang. Ich sag mal, es war jetzt ja irgendwie auch ein Valentinstag-Wochenende. Ich habe also viel Freizeit-Indianer gemacht mit Sandy irgendwie und ich habe jetzt so richtig, so dumm das klingt, ich will heute ackern.
Ja. Geht mir ganz genauso. Valentinstag gibt es bei uns natürlich wie in jedem vernünftigen Haushalt nicht. Dementsprechend werden da auch keine Spirenzchen gemacht oder so. Und die ganzen Leute drehen um mich völlig durch hier. Die Amerikaner, weißt du ja selber, reißen natürlich gerne die besagte Tür mit den Angeln aus der Wand, übertreiben ja gerne mal hier und da. Und da ist Valentinstag natürlich das Gefühl so von wegen, es ist der tollste Tag der Welt. Aber gibt es den Tag eigentlich wirklich? Also ist das irgendeine Bedeutung dahinter? Also bei uns existiert der nicht. Also
ja, in irgendeiner Form scheint es den schon wirklich zu geben, würde ich sagen. Wir haben uns einfach ein schönes Wochenende gemacht. Wir sind gut essen gegangen und haben irgendwie viel zusammen abgehangen halt. Von daher würde ich sagen, gibt es den Valentinstag bei uns persönlich schon so ein bisschen. Also wir haben auf jeden Fall zumindest, keine Ahnung,
allerdings
viel Zeit miteinander verbracht.
Ja, also pass mal auf, Valentinstag. Ich guck mal gerade die Ursprünge. Der Valentinstag am 14. Februar geht hauptsächlich auf den heiligen Valentin von Terni zurück. Wer kennt ihn nicht? Ein Märtyrer des 3. Jahrhunderts, der trotz kaiserlichen Verbots, und das muss ganz, ganz wichtig hier hervorgehoben werden, Liebespaare christlich traute. Okay, es gibt tatsächlich zumindest einen historischen, wenn auch christlichen Hintergrund. Ich dachte tatsächlich, ist es so ein Tag, den sich die Blumenladenindustrie ausgedacht hat. Aber gibt es offensichtlich wirklich. Trotzdem endet es natürlich nichts daran, dass ich meine romantische Beziehung pflege, dass jeden Tag Valentinstag ist. Dementsprechend ist natürlich hier fliegen die Funken Tag und Nacht.
Verstehe. So habe ich mir das ja auch vorgestellt bei dir, ja.
Auf jeden Fall. Nee, ich war aber, apropos Valentin, apropos Trauung, ich war am Samstag auf einer Hochzeit. Ich war auf einer Hochzeit. Nicht auf meiner eigenen, sondern auf einer traditionell indischen Hochzeit in Tampa mit 150 Leuten oder so. Das war auf jeden Fall echt ein Erlebnis, meine Herren. Ist ja immer krass, du hast das vielleicht auch schon mal erlebt, was sich der Durchschnittsamerikaner so für seine Hochzeit kosten lässt. Mhm. Das ist ja gerne mal im Durchschnitt ein hoher fünfstelliger Bereich.
Ja.
Und wenn nicht noch mehr. Und ich glaube, das war auch so eine Hochzeit. Also es war sehr, 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 also war auf jeden Fall, wie sagt man, mehr klotzen, weniger kleckern. Also es war krass und es war, wie gesagt, eine traditionelle Hindu-Hochzeit. Also es wurden irgendwie 32 offizielle Programmpunkte und so. Es war eine sehr lange Trauung. Dementsprechend waren dann auch alle froh, als dass die heiße Schlacht am kalten Buffet losgehen konnte.
Als der Valentinstag vorbei war, waren alle froh.
Ganz genau, das war auf jeden Fall ziemlich wild. Ansonsten den Tag davor, ich war so ein bisschen kränklich. Ich glaube, wir haben kurz drüber gesprochen, ich habe meinen Bass wieder fit gemacht, meinen allerersten Bass, den ich 1995 gebraucht gekauft habe. Die erste Lektion vom über den Tisch gezogen werden, wenn es um Musikinstrumente geht, da aber er liegt mir sehr, sehr am Herzen. Das war so eine Marke Eigenbau und ich habe den immer noch. Ich glaube, wir haben mal drüber geredet. Mhm. Der ist total rustikal und ich habe dann irgendwann mit 17 so mit dem Luftgewehr so Einschusslöcher da reingehauen, weil ich dachte, das kommt punkiger. Und ich habe ihn immer an der Wand hängen sehen und jetzt wollte ich ihn unbedingt wieder spielen und dementsprechend hat er neue Tuner bekommen, eine neue Brücke bekommen, hat ein, kommt von mir ein komplettes schickes Setup gekriegt. Ich war ganz überrascht, wie gut ich daran bin, ein Bass-Setup einzustellen. Wirklich mit Tension Rod, mit Halskrümmung, mit Intonation und dem ganzen Kram. Irgendwas ist über die ganzen Jahre Gitarre, Bassspielen doch wohl hängen geblieben. Also er spielt sich wie eine Eins, sieht aber immer noch aus wie Gift.
Ja, ich habe auch ein Gitarrenprojekt zu Ende gebracht, allerdings natürlich mit professioneller Hilfe. Wie du weißt und vielleicht auch unsere aufmerksamen Zuhörer, habe ich mir vor kurzem eine Gibson Les Paul geleistet. Eine nicht so teure allerdings, eine ziemlich...
Eine Paula, wie wir Muckertypen sagen.
Ja, wie wir Zahnärzte und Muckertypen sagen.
Eine und schöne. Anwälte auf den Harleys, hey, meine Paula.
Genau, ich habe mir eine Paula geleistet und ja, finde ich sehr cool. Die hat so ein ungefinishedes Top und bla bla bla. Trans-schwarzes Finish und so. Und das Fretboard war aber so hellbraun. Und die ganze Gitarre sah so nicht zu Ende gedacht aus. Und durch dieses hellbraune Fretboard auch extrem billig. Und ich habe, ist so ein bisschen so. Es war auch keine teure, wie gesagt, keine teure Gibson Les Paul. Die war auch schon nicht teuer, als sie rauskam. Aber dieses helle Fretboard hat dafür gesorgt, dass das Ding irgendwie aussah wie eine 300-Dollar-Gitarre. Und ich habe es nachbeizen lassen in Schwarz von meinem Kumpel und Gitar-Tech Travis und andere Knobs rangehauen. Und schon sieht die Gitarre aus wie, keine Ahnung, sieht dreimal so teuer aus wie vorher. Und fetzt einfach jetzt. Geile Gitarre.
Musst du selber machen, Simon. Gerade das Beizen macht so Bock, Alter. Solche Sachen so. Ich bin mir sicher, dass du das auch hundertprozentig alles kannst. Ich weiß, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Du hast extrem viel auf dem Tisch. Aber ich finde, wenn man so eine Gitarre selber fit macht, man hat dann nochmal eine andere Beziehung zu dem Ding, als wenn man das machen lässt. Oft ist es natürlich so, wenn man es machen lässt, dass man weiß, okay, es ist richtig gemacht und es ist alles super geil. Aber bei mir ist es so, dass ich es dann lieber selber mache und vielleicht auch mal einen Fehler mache und es dauert ein bisschen länger. Aber mein Verhältnis dann zum Instrument verbessert sich dadurch dann nochmal enorm gerne mal.
Meine Antwort dazu ist nein. Nein, danke.
Ja, okay, alles klar. Nein, danke. Finde ich aber auch richtig, denn so bescherst du Gitar-Tags und solchen Leuten ja, die müssen ja auch von irgendwas leben und müssen ja auch arbeiten. Vielleicht sollte man auch nicht immer selber alles selber machen.
Ja, und Travis, der ist auch relativ neu im Game. Der hat erst Anfang letzten Jahres irgendwann damit angefangen und der ist in einer lokalen Band hier, von denen ich schon mal eine Platte rausgebracht habe auf Total Distance Worship und unser Live-Schlagzeuger Zack ist mit ihm in der Band und ehrlich gesagt, seine Preise sind super fair und er gibt sich echt Mühe und versucht irgendwie sich da was aufzubauen, ja. Und von daher mache ich es auch wirklich gerne und bisher, wie gesagt, hat er auch wirklich alles echt gut hinbekommen und ist vor allem auch so jemand, wenn mal was nicht gefällt irgendwie, dann kommt der auch nochmal 2 Wochen später vorbei und justiert nochmal nach, so weißt du, das ist also alles auf jeden Fall ziemlich cool, aber auch so, nein danke, ich habe keinen Bock drauf, Fretboards zu beizen, muss ich ganz ehrlich sein.
Wenn mein Amp-Tag nicht gerade im Bau ist, dann gehe ich auch lieber dahin,
ja.
Weil ich da einfach abhänge und mir dann angucke, wie ein Profi die Arbeit macht und so, also ich bin jetzt nicht mega heiß drauf, so, immer am offenen Herzen zu operieren, aber in letzter Zeit musste ich das halt einfach oft machen. Also ich verstehe schon den Ansatz natürlich. Wenn wir über Gitarren sprechen, du hast neulich eine wunderbare Gitarre vorgestellt, die wir von unserem freundlichen Präsentator und Sponsor ESP Guitars zugeschickt bekommen haben. Nochmal kurz 2 Worte, welche Gitarre dir in den Schoß gespielt wurde, Simon?
Das war die LTD MT1 Mick Thompson Signature Gitarre von Slipknot, ist der gute Mann. Es handelte sich um eine Horizon Shape mit Single Pickup und Reversed Headstock. Super coole, super Strat. Coole Metal-Gitarre.
Ganz genau. Ich wollte kurz darauf hinaus, dass sie bei dir nämlich extrem gut wegkam. Und damit es hier intern im Gear of the Dark Büro keine langen Gesichter gibt, gab es natürlich auch dementsprechend dann anschließend Post für Hanno. Und zwar eine LTD RZK3. Richard Kruspe heißt der Kollege von Rammstein. Der hat ja schon die 3, steht dafür, dass es schon 3 Signature-Gitarren gibt vom Rammstein-Gitarristen Kruspe. Kennst du die anderen beiden?
Ja, er hatte mal eine in einer Mosrite-Shape, von der ich ja großer Fan bin, wie man spätestens seit der Folge unsere Lieblingsgitarrenform weiß. Und eine, ich glaube, die andere war eine Les Paul. Ich muss gestehen, bei beiden, glaube ich, war es das gleiche Finish. Das Finish war nicht so ganz mein Ding. War natürlich sehr, sehr auf Rammstein zugeschnitten. Das ist aber bei der neuen jetzt ein bisschen anders, ne?
Ja, ja und nein, würde ich behaupten. Ne? So, also, wenn die neue, diese neue Signature-Gitarre, die LTD RZK3, wurde mir nach Hause geschickt zum Testen, zum Spielen, zum Ausprobieren. Und vorab Also ich war fast so ein bisschen umgehauen. Also man muss jetzt natürlich in aller Transparenz auch sagen, wir kriegen die Instrumente direkt aus dem Shop aus LA, bekommen wir hier in die Hand gespielt. Dementsprechend ist das Setup natürlich Meister aller Klassen, natürlich immer fantastisch. Und auch diese Gitarre, die Verarbeitung sowieso absolut top, und eingestellt war sie wirklich wie, also eine der besten Gitarren, die ich je in der Hand hatte in vielen Jahren. Der Look gefällt mir natürlich ganz gut, es ist der Phoenix
in gut, ja. Englisch, ja.
So, ganz genau. Natürlich wissen wir, basierend auf einer Gibson Firebird. Shape schon mal sehr, sehr geil. Weiß ist das Teil, ist eh immer mein Ding. Die Kopfplatte ist so ein bisschen mehr Eclipse-mäßig und nicht die traditionelle Phoenix-Kopfplatte. Und um deine Frage zu beantworten, sieht nicht ganz so aus. Ja und nein, es gibt so Rammstein-Logo-Inlays am, ja, Hals. Ne? Also wenn man sich mit Rammstein und so auskennt, sieht man natürlich schon sehr, sehr schnell so, okay, das hat was mit der Gitarre zu tun, weil halt auch Kruspe selber auf der Rückseite ist so ein Signature-Bild von ihm drauf und so. Das ist relativ klein, aber man peilt das denn schon. Ansonsten... Der Neck ist Maple, hat kein Finish, also der ganze Hals ist holzfarben, so ein sehr harter Kontrast zum Weiß. Ich hatte so ein bisschen am Anfang Probleme, mich daran zu gewöhnen. Mittlerweile finde ich es eigentlich ziemlich geil, weil ich auf dem Ding halt auch einfach viel gespielt hat und der sich extrem gut spielt, weil er halt einfach kein Finish hat. Du bist da eh Fan von, wenn am Hals nicht so viel gerubbelt wird, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, generell lackierte Hälse gefallen mir selten gut und vom Feel her auf jeden Fall. Und ich finde ehrlich gesagt auch, dass der Kontrast von, ich sag mal, diesem gelblich-weißen Ahorn zu dem Finish jetzt nicht so krass ist. Ich finde zum Beispiel an einer schwarzen Gitarre ist es schon ein bisschen was anderes. Da sieht es vielleicht ein bisschen...
Sieht schneller billig aus.
Ne? Das kann so, ja. Es erinnert mich an meine allererste Gitarre. Ich hatte meine Ibanez Geo G70. Das war so eine super...
Jackson hat sowas auch gemacht, glaube ich.
Ja, so Billow Strat mit Chrom-Hardware, schwarzem Finish und dann unfinished der Hals hinten. Das sieht dann billig aus. Aber ich finde, bei der Kruspe-Gitarre ist der Kontrast jetzt nicht so schockierend, dass es irgendwie nicht gut aussieht. Für mich.
Also das ganze Ding macht schon Sinn. Ne? So, es gibt so einen ganz großen Volume-Knob. Es gibt keinen Tonregler, wo wir beide eh großer Fan sind. So, der Volume-Knopf an sich ist schon groß. Es gibt einen Kill-Switch, der auch so richtig fett groß ist, wie von so einer alten Vintage-Atari-Spielekonsole. Mega geil. Den kann man übrigens mit Kippschalter umschalten, ob die Gitarre im Ursprung an oder aus ist. Also man hat zwei Kill-Switch-Modes, was ich persönlich extrem praktisch fand. Mhm. Unterm Strich muss man sagen, so, es gibt ja durchaus Gitarren, wo viele Leute behaupten, ja, das ist meine Signature-Gitarre und da steht dann halt einfach irgendwie der Name drauf oder drunter. In diesem Fall muss man wirklich sagen, anerkennen, feststellen, dass es wirklich eine Signature-Gitarre ist. Offensichtlich hat sich ein Artist da Gedanken gemacht, wie er genau möchte, dass sein ESP-LTD-Modell wirklich aussieht. Und das ist hier definitiv gelungen.
Ja, ist interessant, weil das ist natürlich ein bisschen ein Kontrast zu der Mick Thompson Signature, die gar nicht Signature schreit. Ne? Die ist sehr, sehr subtil. Es gibt keine Unterschrift auf der Gitarre. Vielleicht auf der Rückseite des Headstock müsste ich jetzt nochmal gucken. Aber die Gitarre sieht, wenn du dir die Gitarre so ansiehst, sieht sie aus fast wie, naja, einfach eine coole Horizon mit ein paar spezifischen Specs so, aber also es schreit jetzt nicht gerade Slipknot so.
Also ich habe die Gitarre hier ein paar Kumpels gezeigt, die bei mir im Studio waren und die waren alle over the moon. Die haben die Rammstein-Connotation auch überhaupt nicht gepeilt, so, weil ich habe jetzt nicht, also die sind jetzt keine riesigen Rammstein-Fans oder sonst was, so, und dementsprechend, also ist schon eine sehr, sehr, sehr schöne Gitarre, muss man sagen. Muss man, vielleicht auch, habe ich lange die letzten Tage drüber nachgedacht, würde ich die auf der Bühne spielen? Wahrscheinlich nicht. Da bin ich ehrlich gesagt so mit seiner eigenen Band, also ich spiele jetzt in keiner großen Band, aber meine Band kennt vielleicht der ein oder andere, würde mir da das Ego so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen. Im Studio 100%, denn der Sound der Gitarre ist wirklich extrem geil. Kurze Ausstattung, Locking-Tuners, extrem stimmstabil, kam gestimmt. Ich glaube, ich habe die einmal nachgestimmt in den letzten zwei Wochen gefühlt. Killswitch habe ich schon gesagt. Die Pickups kennst du, glaube ich. Das sind so Fishman Fluence-Teil. Es sind aktive Pickups, extrem hoher Output. Ich habe das hier oft erwähnt, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von aktiven Pickups. Diese Pickups allerdings sind extrem vielseitig. Die haben, man kann sie also so mit Push-Pull-Pull, die da an der Gitarre dran ist, man kann so einen Single-Coil-Split machen. Die sind sehr, sehr artikuliert Und ich bin extrem positiv überrascht, weil ich habe mit diesen Fishman Fluence, also er hat ja sogar so Signature Pickups, die RZK Fishman Fluence, ich habe mit denen noch nie Berührungspunkte gehabt und ich muss so ein bisschen meine Aussage über aktive Pickups da vielleicht auch revidieren, weil die sind wirklich geil.
Ja, die Mick Thompson hatte auch ein Fishman Signature Pickup auch von Mick Thompson drin. Da muss ich sagen, ich glaube ganz ehrlich, die Gitarre würde vielleicht mein spezifisches Exemplar allerdings würde vielleicht mit einem passiven Pickup noch geiler klingen, weil die akustisch so krass resonant und laut ist, dass ich das Gefühl habe, dass hier der aktive Pickup so ein bisschen das fast im Zaum hält irgendwie und der Charakter des Pickups irgendwie mehr im Vordergrund steht als der Sound der Gitarre. Mag sich aber unterscheiden von anderen Mick Thompson Exemplaren.
Also für mich halt ein echtes Arbeitstier, ne? Du kannst einen Single-Coil-Split machen und hast einen etwas artikulierteren, dünneren Sound, also dünn, ne? Also richtig dünn kann die Gitarre eigentlich nicht. Und du hast halt natürlich das fette Brett und das fette Brett ist extrem amtlich. Insgesamt überraschend vielseitig, deutlich vielseitiger als ich dachte. Geile Clean Sounds. Ich spiele ja nie wirklich clean, aber diese Gitarre lädt dazu ein, wirklich am besten mit so einem Roland Jazz Chorus oder so richtig so funkelnde, sparkling clean Sachen zu machen. Ist schon sehr, sehr geil. Also die, wenn man weiß, was Rammstein für einen Sound hat und was der Typ halt auch für einen Stil hat, macht die Gitarre von vorne bis hinten einfach total Sinn. Tune-O-Matic Bridge in den Korpus eingelassen, ziemlich geil, so versenkt.
Ja, das ist cool.
Hat ein mega Spielgefühl, gerade bei so Palm Moods und solche Sachen. Angeblich wurden so drei verschiedene Bridges irgendwie getestet und er hat sich dann für die Tune-O-Matic Bridge entschieden, was ich ganz geil finde. Geilerweise kein Floyd Royce, wo ich kein großer Fan von bin. Viel zu kompliziert für Herrn Kleinhardt. Und ansonsten, ja, wie ich schon gesagt habe, durch und durch eine gelungene Signature-Gitarre. Wer die wirklich spielt, ja, eigentlich habe ich mir überlegt, gibt es zwei Zielgruppen. Einfach, du bist mega Fan der Band und kaufst dir das Ding, weil du findest, dass die halt ultra geil ist. Oder du bist Sammler, das ist vielleicht nochmal so eine zweieinhalbte Zielgruppe. Oder du bist halt Working Musician. Denn als Studio-Tool unfassbar gut. Also was das Ding, die Gitarre kann definitiv was anbieten, was ich in meinem ganzen Gitarrenarsenal vorher nicht hatte. Sehr, sehr vielseitig. Kostet hier in den USA 2000 Schleifen und ich glaube in Deutschland sogar fast 2500 Euro. Das ist kein Pappenstiel. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass Signature-Gitarren immer einen Tick teurer sind als normale Modelle. Und du hast das eigentlich bei deiner Gitarre, die du vor 2-3 Wochen getestet hast, auch schon gesagt, so, dass bei diesen LTD-Modellen eigentlich gefühlt fast kein Unterschied mehr ist zu den eigentlichen ESP-Gitarren. Also die Qualität ist so dermaßen hoch und die Verarbeitung auch. Und wenn man sich eine Gibson, halte ich fest, Paula, eine ganz normale Standard-Paula von der Stange holt, ist man halt auch mit 2 bis 2,5 Kilo dabei. Und da finde ich diese Gitarre deutlich, deutlich inspirierender.
Ja, fair enough. Ja, klingt doch gut auf jeden Fall. Ja, ich kann das auf jeden Fall, das Qualitative kann ich nur bestätigen, war auf jeden Fall bei der Mick Thompson auch so. Das war das, was mich, ich würde sagen, am meisten geflasht hat, weil ich ja auch diverse ESP-Gitarren mein eigen nenne und irgendwie bei der Signature-Serie habe ich immer das Gefühl, das ist so, die Fabrik in Korea, wo die diese Signature-Gitarren bauen, da muss es Qualitätslevel geben und da scheint die Ansage zu sein, Alter, absolut Top-Tier hier bitte, denn die Signature-Dinger sind immer krass irgendwie.
Also, so viel dazu. Neue Gitarre immer gerne willkommen hier im Haushalt. Genau wie bei Simon gibt's immer viel zu tratschen. Wollen wir euch aber nicht zu lange mit langweilen oder aufhalten, denn wir reden ja sowieso schon genug über Gear.
Wir wollten euch allerdings aufhalten und langweilen mit PayPal beziehungsweise Bierkassenspenden. Leider lädt PayPal heute nicht.
Da musst du aber einem kleinen Startup-Unternehmen wie PayPal auch einfach mal verzeihen, dass das noch nicht so richtig gut funktioniert 2026.
Ja, so ein DIY-Unternehmen wie PayPal, das kann schon mal sein,
genau,
dass da der Login einfach nicht funktioniert. Ja, von daher wohl beim nächsten Mal. Ich gehe dann davon aus, dass beim nächsten Mal die Liste relativ lang sein wird. Vielleicht machen wir aber eine Folge, in der wir nur PayPal...
Ja, wir schulden euch ja auch immer noch die Vinyl mit den besten Sprüchen, ne? Neben dem Death to Falls Berliners Shirt.
Ja, das packen wir. Haben
viele Versprechen hier schon rausgehauen
in den letzten voll, Jahren. Ja. Lass uns doch noch Gear of the Dark Senf, das ist unser nächstes Versprechen.
Also ihr könnt spenden unter
paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
Also wenn ihr hier euren geistigen Unrat loswerden wollt, dann seid ihr an der richtigen Adresse, die Simon gerade genannt hat. Ansonsten, ja, Dinge nicht funktionieren, sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen beim Thema heute, denn ich möchte mit dir drüber reden, Simon, über eine Sache, und zwar von der Kunst des Aufgebens und der Magie des Scheiterns.
Der Magie des Scheiterns, das weiß nicht, ob das so richtig magisch ist, zu scheitern.
Ja, und das möchte ich mit dir eruieren, weil ich bin mir da mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Ich bin auch gar nicht so sicher, wie ich darauf gekommen bin in den letzten Tagen, aber irgendwie spukte mir dieses Thema im Kopf herum. Und ich hab in letzter Zeit das Gefühl, vielleicht, also nicht vielleicht, sondern ganz, ganz bestimmt hat das mit dem Älterwerden zu tun, dass ich mir sehr genau einteilen muss, wo ich meine Mühe und Energie drauf verwende, beziehungsweise selbige nicht verschwende. Insgesamt so das Loslassen und Sachen gehen lassen und sich Sachen entwickeln lassen, das ist so mein Kryptonit. Da bin ich, seitdem ich ein Kind bin, einfach überhaupt nicht gut drin. Ich bin ein sehr jähzorniger, ungeduldiger Mensch, leider manchmal. Aber Ungeduld ist eigentlich das viel schlimmere Ding. Und aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass mir das in letzter Zeit etwas besser gelingt und dass das bei mir generell minimal besser wird. Simon, wann merkt man, dass Dinge, also wir reden jetzt natürlich, also das ist schon wahrscheinlich eher im musikalischen Kontext, aber es ist ja schon eine generelle Frage, die vielleicht auch fürs ganze Leben und verschiedene Bereiche wichtig ist. Wann merkt man, dass Dinge den Stress oder Aufwand und den allgemeinen Preis nicht wert sind?
Ich sag mal, ganz objektiv betrachtet gibt es natürlich immer ein ganz deutliches Zeichen dafür, nämlich wenn es diminishing returns gibt sozusagen. Ne? Du steckst mehr Arbeit rein, als du hinten rausbekommst. Das kann jetzt natürlich vieles bedeuten. Das kann finanziell sein. Das kann einfach das Level an Vergnügen sein, was es halt auch irgendwie, was du irgendwie rausziehst aus so einer Sache. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich der Punkt für die meisten von uns, wo wir anfangen zu überlegen, so, ja, Moment mal, soll ich hier überhaupt weitermachen oder nicht? Ist meine Zeit und meine Mühe und vielleicht mein Grips gut investiert an dieser Stelle, wenn das, was hinten rauskommt, sich in Anführungszeichen nicht lohnt. Aber was sich lohnt und was sich nicht lohnt, ist halt hochgradig variabel natürlich, muss man ganz klar sagen.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Hat das nicht grundsätzlich erstmal mit den eigenen Zielen oder Erwartungshaltung zu tun? Weil du sagst so, ja, wenn das nachher die ganze Arbeit nicht belohnt wird. Ich kann mich an viele Momente in meinem Leben erinnern, wo ich von vornherein wusste, das ist total der Aufriss und das ist ein großer Aufwand, aber ein positiver Aufwand, und dass ich dafür wahrscheinlich nichts zurückbekomme, außer die eigene Befriedigung.
Ja, absolut. Das kann ich auf jeden Fall so nur bestätigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, und da falle ich jetzt vielleicht auch mit der Tür schon ein bisschen ins Haus, aber gerade wenn es ums Musikmachen geht, und darum dreht sich ja auch viel heute hier auf jeden Fall in der Folge, ist es für mich so, dass meine Erwartungshaltung immer sehr bescheiden war.
Ist es wirklich so?
Ja, auf jeden Fall. Meine Erwartungshaltung war eigentlich immer, dass ich was vor allem Gutes fabrizieren will und dass eigentlich alles, was da hinten raus passiert, immer ein Bonus ist. Immer. Das ist eigentlich so meine Grundeinstellung. Und mit der Grundeinstellung habe ich auch angefangen, Musik zu machen, weil, das darf man ja nicht ganz vergessen, das ist natürlich auch so ein bisschen Gaslighting, aber einem wird natürlich, egal ob man Punkrocker ist keine Ahnung, Karrieremusiker, einem wird ja eigentlich von vornherein, auch von der Gesellschaft, großes Wort, suggeriert, ja, als Künstler machst du eh keine Kohle. Ja, das ist erstmal so so ein bisschen so diese Grundmeinung, mit der man schon einsteigt in diesen Lifestyle, sage ich jetzt mal. Und
du meinst ganz kurz, das hat von vornherein eh auf dich abgefärbt, diese Aussage?
Ich glaube so ein bisschen schon, hat mich aber nicht davon abgehalten, Musik machen zu wollen, aber es hat auf jeden Fall irgendwie dafür gesorgt, dass ich mir von vornherein gesagt habe, so ey, der Weg ist das Ziel in allererster Linie, und das heißt nicht, dass ich ambitionslos war sozusagen und nicht auch gerne was machen wollte, aber ich habe all das, was ich gerne machen wollte, von vornherein als Bonus betrachtet. Kriege ich die Möglichkeit, meine Musik auf einem Label zu veröffentlichen statt DIY, ist schon mal ein Bonus. Kriege ich die Möglichkeit, auf Tour zu gehen, ist ein Bonus. Weißt du, ich meine, das sind alles Sachen, wo ich von vornherein nicht davon ausgegangen bin, dass die sich materialisieren oder dass man eine Garantie darauf hat, dass sie sich materialisieren, egal wie sehr man davon überzeugt ist, dass das, was man tut, hochwertig ist.
Finde ich einen extrem interessanten Punkt. Glaubst du, das wäre in einer Gesellschaft, die vielleicht etwas künstlerfördernder oder freundlicher wäre, anders gewesen? Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber es geistern ja immer diese Klischees rum, dass es zum Beispiel in Skandinavien, Schweden oder so viel, viel leichter ist, Berufsmusiker zu sein. Das weiß ich nicht, aber das wird immer gerne mal gesagt. Glaubst du, wenn man in einer Gesellschaft groß wird, wo von Anfang an klar, also Gitarre spielen in einer Rockband ist eine total valide Berufsoption, glaubst du, du wärst da auch mit anderen Ziel herangegangen im Sinne von, ja, also ich mach das, davon werde ich leben?
Ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein. Aber ja, ich kann eigentlich nur sagen, dass dem Urbedürfnis, Musik zu machen, davon bin ich nie abgewichen. Ja, das Urbedürfnis hat existiert und auch, obwohl ich mir das nicht, wie soll ich sagen, nicht von vornherein eingeräumt habe, dass das ein Karriereweg sein könnte, war für mich ganz klar, dass ich es trotzdem machen will, irgendwie so. Und dass ich den Drang habe, mich da irgendwie zu verwirklichen. Und es kann natürlich sein, dass, wenn man in einem fördernden Umfeld ist, dass das nochmal ein bisschen anders ist und dass die Ambitionen dann auch anders aussehen. Aber ich muss auch sagen, und auch da falle ich ein bisschen mit der Tür ins Haus, es gibt natürlich auch Leute, die man kennengelernt hat auf diesem Weg, die ganz klar unbedingt Berufsmusiker sein wollten und alles dafür getan haben, sozusagen. Und die zu früh den Lifestyle schon vielleicht ein bisschen zu sehr gelebt haben. Ne? Also das kommt so ein bisschen dazu. Und ich fand das abschreckend, muss ich sagen, teilweise.
Ja, ich möchte da gleich noch, also ich hoffe, da hast du vielleicht ein paar Anekdoten, da möchte ich auf jeden Fall tiefer einsteigen. Mhm. Was ich meine ist so, ich war auf jeden Fall, also ich habe den Lifestyle null gelebt, also das auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, ich war da schon deutlich unrealistischer als du unterwegs. Vielleicht liegt es aber auch an eben diesen paar Jahren Unterschied. Du hast angefangen, so in Bands zu spielen mit so 17 oder so, wenn ich mich nicht täusche, ne?
Ja, so richtig.
Oder 16.
So richtig, ja, ich sag mal, so richtig angefangen, Musik zu machen, würde ich sogar sagen, erst mit 18. Ich habe davor so ein bisschen rumgedümpelt und mich ausprobiert mit so ein paar Kumpels aus Spandau und so, aber richtig, die erste richtige Band gegründet, kann ich ganz klar sagen, war 2003 mit Acid Breath. Und da war, das war dann anders. Das war dann schon irgendwie auf Ansage so und dann wollte ich auch.
Genau, siehst du, und ich habe angefangen schon so mit so 11, 12, 13 nichts anderes als Mucke zu machen. Ich hatte ja auch andere Hobbys. Ich habe dann aufgehört, Skateboard zu fahren mit 14, 15 oder so. Ich habe aufgehört, Sport zu machen, weil wirklich alles nur noch sich um Mucke drehte. Und ich war da noch so, also so romantisch, nennen wir es vielleicht gar nicht mal unrealistisch, so, dass ich gedacht habe, so ja, also wenn andere Rockstars werden, dann kann ich das ja wohl auch. Also das ist natürlich ein extrem naiver Gedanke, aber das ist natürlich, hat auch so eine Unschuld oder sowas Kindliches inne, dass ich genau das mich nicht abgehalten hatte, dass ich diese Scheuklappen noch nicht hatte im Sinne von so, ja, aber Musik machen ist ja brotlose Kunst, weil wenn du anfängst Musik zu machen bei deinem besten Freund, Basi, Grüße gehen raus, im Keller, dann machst du dir natürlich keine Gedanken darüber, wie zahle ich meine Wohnung, WG-Zimmer, Krankenkasse oder. Das waren ja mit 18 schon andere realistische Sachen, du bist ja auch früh ausgezogen, ergo du... Als du, das ging so ein bisschen parallel mit dir mit dem Anfang Musik machen, dass du halt auch wusstest, hey, life's tough.
Ja, ich sag mal so, ich habe angefangen, Gitarre zu spielen, kann ich ja sagen, habe ich mit 15. Das Ding ist, ich denke, dass es vielleicht auch, jetzt gerade geht mir das so ein bisschen so auf, dass es vielleicht auch nicht wenig damit zu tun hat, wie fördernd der eigene Haushalt ist. Und da muss ich einfach auch ein bisschen Disrespect an meine Eltern raushauen, wo das von vornherein stiefmütterlich behandelt worden ist irgendwie und das so ein bisschen so, ja, das ist eh wieder nur so eine Sache, so ein Hobby, die Gitarre hängt in 3 Monaten an der Wand und wird nie wieder angefasst, so, ne, und von daher muss ich natürlich auch dazu sagen, dass es wirklich aus reinem Eigenbedürfnis und reinem Eigenantrieb sich auch nach vorne entwickelt hat irgendwie, dass da überhaupt was passiert ist, denn, ja, also ich sag mal so, kleine Entschärfung, ich habe auf jeden Fall eine Zeit lang Gitarrenunterricht genommen und den hat meine Mutter auch bezahlt, so, aber es ist trotzdem, es wurde nicht ernst genommen, auf jeden Fall, so viel kann ich sagen.
Ich würde behaupten, dass das bei mir so ein bisschen anders war. Also meine Eltern, ich habe die Geschichte schon tausendmal erzählt, so meine Eltern haben mir im Sommer 1995, da war ich 13, meinen ersten Bass und meinen ersten Verstärker gekauft, weil ich da schon so ein Jahr oder so mit Bassi nichts anderes gemacht habe im Kinderzimmer oder im Keller als Mucke machen. So, ne? Und die haben schon so gepeilt, okay, das ist dem irgendwie wichtig. Und die wussten auch, und das war bei dir wahrscheinlich ähnlich, dass mein ganzes Leben eigentlich eh nur aus CDs hören betrifft und dass jedes Weihnachtsgeld, Geburtstag eigentlich immer nur irgendwie es um CDs und Platten oder Band-T-Shirts oder sonst was dreht. Also das haben die schon gepeilt und die fanden das, glaube ich, cool und die haben schon gesehen, dass ich alles andere dafür halt auch irgendwie links liegen lasse und regelmäßig immer zu den Bandproben gehen und solche Sachen. Und damit haben die mich halt auf jeden Fall unterstützt, dass sie mir zumindest nicht die ganze Zeit erzählt haben, so ey, fang bloß jetzt nicht an, dass du denkst, das ist eine Karriereoption. Als ich dann aber mein Abi fertig hatte und dann mehr oder weniger klar oder unklar halt auch so mitgeteilt habe, so ja, ich gehe jetzt nicht zur Uni, oder ich werde jetzt nicht das und das, hatte das vielleicht nochmal eine andere Realität, also es war so ein Reality-Check, dass der Alter, jetzt macht der ernst, so, ne? Und ich war da ja noch Lichtjahre, da komme ich später zu, entfernt von überhaupt mal auch annähernd auch nur in den entferntesten Genuss zu kommen, so dass da man mal auch nur mal einen Monat seine WG-Miete mitzahlen könnte oder so. Also nicht nur Lichtjahre, sondern wirklich richtige Zeitjahre auch so und ja, das hat natürlich auch zu der einen oder anderen Krise geführt und nicht jetzt zwangsläufig zwischen mir und meinen Eltern, aber insbesondere bei mir. Und das war, ich glaube, da haben die dann schon gedacht, Alter, das wäre vielleicht geiler, wenn der jetzt auch was Vernünftiges macht. Also ich glaube, da können Eltern vielleicht auch nicht raus. Und da komme ich auch nicht aus einem künstlerisch, also ich komme ja nicht aus einem künstlerischen Haushalt, vielleicht ähnlich wenig wie du. Anders war, als wir hier mit deinem wunderbaren Schlagzeuger Paul gesprochen haben, der gesagt hat, dass sein Vater selber Musiker war und der total Unterstützung erfahren hat, wenn ich mich an das Gespräch richtig erinnere. Ja. Und gut, Paul ist natürlich halt auch so, hat Wunderhände, der konnte natürlich auch sofort schnell supergeil Schlagzeug spielen. Ich war ja nicht von Anfang an ein totales Ausnahmetalent. Und ich glaube, noch ein Unterschied ist vielleicht auch noch, also ich weiß gar nicht, bevor ich den Faden verliere, so, dass du ja mit deinem Musikmachen, du hattest ja deutlich schneller Erfolg mit dem, was du gemacht hast. Das muss man auch mal sagen. Also bei mir, ich habe das Gefühl, ich habe mehr auf eine Karte gesetzt, also nicht vielleicht unbedingt als du, aber ich habe ja nicht mal irgendwie angefangen, irgendwie eine Ausbildung auszuprobieren oder sowas und hatte viel, viel weniger Erfolg, als du dann ja doch relativ schnell mit W-Farm, wo deine Eltern ja, oder zumindest sehen mussten, ja, der Typ, Alter, der steigt in Flugzeuge und fliegt zu Konzerten und der bringt Platten raus und solche ganzen Sachen so, ne? Das ist hier ja auch immer wieder Thema, dass du ja relativ schnell in den Genuss von einer anerkennenden, funktionierenden Fanbase gekommen bist.
Ja, also ich sag mal, der...
Was, ganz kurz, was nicht heißen soll, dass du dir nicht mega den Arsch aufgerissen hättest, das meine ich nicht.
Ja, naja, ich sag mal, man muss so ein bisschen dazu sagen, ich habe natürlich versucht oder nicht versucht, mir wurde schon so ein bisschen auch vom Haushalt auferzwungen, eine Ausbildung zu machen und so weiter und so fort. Ich habe allerdings auch nicht lange ausgehalten im normalen Leben, muss man dazu sagen.
Das sind meine Lieblingsstories von dir.
Ja, ja, ich habe nach einem Dreivierteljahr oder so meine Ausbildung bei Karstadt abgebrochen, weil es für mich unaushaltbar war. Ich hatte leider auch einen echt beschissenen Chef, muss man dazu sagen, aber es war einfach so, ich bin im normalen Leben nicht klargekommen auf jeden Fall. So, ne?
Aber das ist doch ein guter Punkt. Mhm. Das hat jetzt nichts mit Musikmachen zu tun. Aber was war so der Moment, wo du festgestellt hast, Alter, ich bin nicht Simon Havemann, der Verkäufer bei Karstadt. Ich kann da nicht mehr hingehen. Ich erhalte das nicht aus. Ich zahle da nur drauf, ja, auf diese ganze Nummer.
Der Moment war nach Monate des Drangsaliertwerdens von meinem Chef, der wirklich einfach ein Stück Scheiße war. Also, war es so, dass ich weiß noch, ich bin gerade erst in meine eigene Wohnung gezogen, ja, weil ich mit 18 auch raus sollte aus dem Haushalt, auch hier nochmal Grüße an meine Eltern, und dann muss man sich natürlich polizeilich ummelden, ne, bei seinem entsprechenden Rathaus.
Gerade ein gesuchter Typ in Spandau wie du, ja, ne, der immer so Bewährungsauflagen hat.
Ich war dann natürlich schon in Mitte, aber ich weiß noch, ich hatte einen freien Tag und wollte mich an dem Tag polizeilich ummelden gehen. Dann ruft mich morgens mein Chef an und sagt, ja, du kommst heute arbeiten, weil du, und dann hat er irgend so ein Datum ausgegraben, wo ich einmal krank war, so, ja, weil du warst an Tag XY mal krank und deswegen kommst du heute zur Arbeit. So, dann bin ich mit einem sehr langen Gesicht auf der Arbeit aufgetaucht. Und by the way, ich habe auch auf dem Hinweg zur Arbeit immer einen gekifft, weil ich es gar nicht anders ausgehalten habe, da aufzukreuzen. Auch super, also wirklich, ich habe sonst nicht in meiner Freizeit quasi nicht gekifft, nur auf...
Schön Doppelbon rauchen vor der Arbeit.
Das wäre natürlich super, ja. Nee, wirklich nur auf Arbeit. So, ich bin schon wirklich auf dem letzten Zahnfleisch gelaufen. So. Naja, jedenfalls, ich tauche mit einem langen Gesicht auf Arbeit auf. Und jemand in meiner Abteilung guckt mich an und sagt, Alter, was geht bei dir so? Du hast doch heute frei. Meine ich so, ja, Chef hat mich ja zitiert und nur so kurz dargelegt, dass es eigentlich auch ein Problem für mich ist, weil ich, naja, andere Verpflichtungen habe. Und dann meinte der Typ, naja, ich würde es dir zwar nicht empfehlen, aber du kannst natürlich zur Personalabteilung gehen und dich beschweren. Und weil ich eh komplett am Limit war, ich gesagt, ja, mache ich jetzt auch so. Dann bin ich zur Personalabteilung gegangen, habe meinen Chef angeschwärzt. Und dann hieß es so, ja, pass auf, wir schicken mal den Personalleiter zu dir, geh erstmal auf deine Abteilung zurück und dann kannst du dich mit dem darüber unterhalten. Der hat aber nur meinen Chef angerufen und gesagt so, ja, hier, dein Angestellter beklagt sich so. Und dann hat mich mein Chef ins Büro zitiert, hat mich übel zusammengefaltet irgendwie so und dann dachte ich mir so, ja. Er meinte dann so, ja, du gehst jetzt dich polizeilich um und dann kommst du wieder her und arbeitest den Rest des Tages. Und das war für mich so der Moment, wo ich mir dachte, Alter, ihr könnt euch alle ins Knie ficken, so, ich war einfach so drüber und bin runter, hab mich umgezogen, ja, mit Krawatte, ne, du warst ja, musstest da natürlich auf dem Shop.
Ach,
ja,
tatsächlich, ja. Richtig, mit Anzug.
Nicht mit Anzug, aber mit Hemd und Krawatte so bist du da rumgelaufen, ne, hab den Scheiß, ohne Scheiß, direkt im Umkleideraum in Müll geschmissen und bin dann erstmal, ich glaube, 2 Stunden oder so durch die Stadt gelatscht, um erstmal einen freien Kopf zu bekommen und hab da entschlossen so, ja, ich gehe da auf keinen Fall wieder hin. So, das war für mich einfach dann so Ende Gelände.
Total nachvollziehbar und alles richtig gemacht und ohne die Entscheidung würden wir jetzt hier auch ja nicht sitzen, wo wir sind, ja. Und hier sprechen. Also dementsprechend Congratulations zu dem Anzug, fällt mir eine mega Geschichte ein. Zu der besagten Zeit, gerade fertig mit dem Abi und Hanno will Musiker sein und hält sich mit den letzten Schrottjobs über Wasser. Einer der Jobs war in Huckys Erotik Store. Den Job muss ich vorher sagen, nie angetreten, aber ich hatte schon Vorstellungsgespräch, es war alles eingetütet. Den Job habe ich nur nicht angefangen. Halte ich fest, 10 Mark, Deutschmark die Stunde, das war Anfang, also um die Jahrtausendwende schon, also so, das war 2000, also nee, es war 5 Euro, das war nämlich schon 2002, wo es den Euro gab, aber es war wirklich nicht viel. Schicht zwischen 6 Uhr abends und 4 Uhr morgens. In Huckys Ironie halte ich fest, die Wichskabinen sauber wischen.
Ja, das hast du schon mal erzählt, ja.
Genau, und der Grund, warum ich nur den Job nicht angetreten habe, weil Hucky wollte, dass ich in Anzug arbeite. Ja. Was ich nach wie vor noch absoluten Boss-Move von ihm finde. Ja. Sagt so, ja, ey, pass auf, du musst hier aber im Anzug arbeiten, wir sind hier ja kein Schmuddelladen. So. Mhm. Total geil. Während du die Wichse wegwischt von irgendwelchen Schleimis, Alter, zu geil. Also dementsprechend, den Job habe ich dann auch nicht angetreten und musste das im Nachhinein aber als ganz großen Fehler mir anrechnen, dass ich da keine Karriere gemacht habe.
Ja, als Wichswischer hättest du natürlich noch groß.
Wichswischer, ja, also es liegt mir irgendwie im Blut auch so. Aber krass, ja, das mit dem, siehst du, und da habe ich jetzt gar nicht drauf angespielt, aber du kanntest die Macht des Aufgebens und von wegen so bis hierhin und nicht weiter, kanntest du natürlich dann schon durch deine abgebrochene Ausbildung.
Ja, allerdings hat sich das für mich nicht wie ein Aufgeben angefühlt, sondern eigentlich eher wie ein
Aufgebens muss ja jetzt erstmal nicht grundsätzlich immer so als Scheitern. Mhm. Ich habe ja gesagt, die Kunst des Aufgebens und der Magie des Scheiterns, das sind nicht immer dieselben Sachen. Aufgeben kann ja auch bewusst, ich gebe diesen Job auf, weil ich ihn hasse.
Ja, so war es auf jeden Fall auch, ja.
Hast du je daran gedacht, in deinen zarten... Simon, hast du eigentlich jetzt bald Geburtstag? Ja, ne?
Ja, in ein paar Tagen, ja.
Ich freue mich so der drauf.
Ja, ich mich nicht.
Also wie alt wirst du? 42?
41. 41, ja.
Ganz genau. In deinen zarten knapp 41 Jahren hast du jemals daran gedacht, also das ist jetzt eine rhetorische Frage, aber hast du jemals daran gedacht, mit Musik aufzuhören? Also aktiv Musik zu machen?
Nein.
ich kenne natürlich die Antwort und mir geht das genauso, aber ich bin immer wieder erstaunt und da würde ich gerne deine Meinung zuhören, dass ich in meinem Umkreis immer wieder hochtalentierte Leute erlebe, die einfach irgendwann aufhören oder aufgehört haben, Musik zu machen. Kennst du bestimmt auch. Die Gitarre hängt an der Wand, das Schlagzeug steht im Keller. Teilweise Leute, die viel mehr Talent haben als man selber. Und ich frage mich immer, wie konnte das passieren? Die einzige Antwort, die ich darauf habe, dass bei mir und wahrscheinlich auch in deinem Fall die Leidenschaft so dermaßen groß war, dass man gar keine andere Wahl hatte. Aber interessant finde ich es trotzdem immer, dass Leute zu einem bestimmten Lebensabschnitt so begeistert vom Musikmachen sind und vielleicht auch wahnsinnig talentiert und es dann einfach irgendwie aufhört, weil, wie sagt man, life happened. Kennst du das?
Ja, kenne ich natürlich auf jeden Fall. Also ich sag mal so, es gibt natürlich immer zwei ganz große Sachen wahrscheinlich, die eine Rolle spielen. Nummer eins ist, Leute kriegen Kinder und haben weniger Zeit, weil sie einfach viel Zeit in ihre Kinder investieren wollen und müssen. Und die andere ist vielleicht, viele andere Musiker, die nicht wie ich eine Ausbildung abgebrochen haben oder wie du früh auf viel auf die Karte des Musikmachens gesetzt haben, haben ja auch andere Studien abgeschlossen, also eine,
einen professionellen Background in irgendwas.
Genau, oder so, Ausbildung oder irgendwas Professionelles gelernt und dann...
Was Handfestes.
Genau, was Handfestes.
Bei der Bahn oder der Sparkasse.
Bei der Sparkasse Hausmeister zum Beispiel, ja. Und natürlich als Sparkassenhausmeister muss man sich zweimal überlegen, ob man lieber Musik macht oder nicht. Nee, aber lange Rede, kurzer Sinn. Viele Leute haben was Richtiges gelernt, wie man so schön sagt, in meinem Elternhaus. Und haben dann natürlich vielleicht, machen dann auch vielleicht irgendwann einfach Karriere in ihrem anderen erlernten Feld sozusagen. Und das, ich sag mal so, die...
Es geht ja aber nur, wenn man dieser Option Platz einräumt. Wenn man sagt so, ja, okay, alles klar. Ne? Und, so. Und vor allen Dingen finde ich das schon immer drastisch, wenn man dann sagt so, ja, jetzt gar kein Platz mehr für Musik, aber sorry. Ja.
Nee, aber was, ich glaube, die andere Gruppe von Leuten, die das Musikmachen aufgibt, ist die, die sich unrealistische und zu hohe Erwartungen gesetzt hat. Und da schließt sich dann auch für mich wieder so ein bisschen der Kreis, wo ich, wie gesagt, immer schon alles so ein bisschen als Bonus betrachtet habe, jede Form von Erfolg als Bonus betrachtet habe. Und ich glaube, ich habe das vorhin schon mal gesagt, für mich der Weg immer das Ziel war quasi. Und ich glaube, es gibt schon auch sehr viele Leute, für die nur das oder die für die übergeordnetes Ziel an allererster Stelle steht. Die haben eine ganz bestimmte Vorstellung davon, was sie erreichen wollen als Musiker oder welchen Lifestyle sie leben wollen. Und wenn du daran alles setzt und es nicht schaffst, dann gibt es natürlich wahrscheinlich viele Punkte, an denen man sagt, so okay, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Nerv mehr, mir macht das keinen Spaß, ich bin ausgebrannt. Und man ist vielleicht chronisch enttäuscht. So, ja, und und ja, solche Leute, glaube ich, geben natürlich auch das Musikmachen auf, die einfach nicht, die an ihren eigenen, ja, keine Ahnung, vorgefertigten Erwartungen zerbrechen, was Erfolg als Musiker bedeutet oder was ein Musiker-Lifestyle, wie der auszusehen hat.
Du hast jetzt extrem viele Sachen gesagt, so, ne? Was, wenn du sagst, der Weg war für dich immer das Ziel? Natürlich ändert sich die eigene Erwartung ja aber schon so ein bisschen damit, wenn man erstmal ein bisschen eine Art Erfolg oder Bestätigung gefunden hat. Das muss man fairerweise auch einräumen, ne? Mhm. Wie ist es denn, aber ich verstehe natürlich den Vorteil, wenn man das so betrachtet, so hey, alles, ich will einfach nur Musik machen und alles, was vermeintlicher Erfolg ist, ist erstmal Bonus. Was sind das denn trotzdem für Momente, wenn wir hier von aufgeben? Du hast ja zum Beispiel, wenn wir über WFAM sprechen, du hast ja zum Beispiel oder mit deinen Kollegen das vielleicht auch zusammen entschieden, irgendwann die Band aufgegeben. Wie kommt das dazu, dass man als Band sagt, so ja, das war's?
Also ich denke, bei WFAM im Spezifischen ist es ja so, dass das war dann natürlich die erste Band, die tatsächlich auch ein gewisses Erfolgslevel hatte und die zumindest schnell in dieses, man unterschreibt einen Plattenvertrag, man tourt auf einmal total viel und man hat eigentlich ständig mit Verträgen zu tun und Kompetenzen, die irgendwie aufgeteilt werden müssen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man das erste Mal da so ins kalte Wasser geschmissen wird, dann ist man eigentlich damit beschäftigt, die ganze Zeit zu reagieren. Es ist ja nicht so, dass du von vornherein weißt, wie man alles richtig macht. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum zum Beispiel schlussendlich die Band dann auch nicht überlebt hat in dem Sinne, weil wir nicht die Zeit dazu hatten, das ordentlich zu lernen und auch zwischenmenschlich ordentlich zu lernen, wie man das alles handhabt. Und dabei sich einfach irgendwie so Kluften ergeben haben. Und dann trotzdem muss ich auch sagen, also das war die eine Komponente, das kann ich ganz klar sagen, dass es persönlich anstrengend war, ja, irgendwie, und da anstrengender wurde, auch zwischen Bandmitgliedern und so weiter und so fort. Und die andere Sache ist, dass es auch zeitgleich durchaus in dem Moment, wo wir uns aufgelöst haben, für mich jetzt nicht so aussah, als wenn es irgendeine Perspektive für die Band gibt, irgendwie sich in eine Richtung zu entwickeln, die zu dem Zeitpunkt irgendwie cool gewesen wäre. Also das ist so, weißt du, das ist so, musikalisch ist schon viel gesagt worden und dann war es auch einfach schwierig für die Band. Wir haben immer sehr zwischen den Stühlen gesessen irgendwie mit unserer Mucke und da ist ganz richtig, was du gesagt hast, wenn man erstmal irgendein Level von Erfolg hat oder professionelle Musik macht, dann ändert sich der Anspruch auch und dann, und da kommen wir zu dem, was ich eingangs gesagt habe, wenn es irgendwann diminishing returns gibt sozusagen und das jetzt gar nicht unbedingt finanziell, sondern einfach so, ey, ich habe das Gefühl, wir passen auf die ganzen Touren nicht, auf die wir raufgebucht werden und es wird nicht einfacher und macht dann auch weniger Spaß. Ja, das waren alles so Gedanken, die da auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben. Also ich glaube, das war einfach eine Mischung aus ganz vielen Faktoren. Persönlich sowie Perspektive für die Band hat für mich irgendwie nicht richtig, also es war, ich habe keine richtige Motivation verspürt, dann da noch weiterzumachen. Und muss aber auch dazu sagen, gleichzeitig schon Nightmare konzeptioniert. Es gab vor der Auflösung von WFAM schon Nightmare-Demos.
Hast du, zwei Fragen, hast du zu irgendeinem Zeitpunkt das Ende der Band als Scheitern empfunden?
Nein.
Scheitern am Markt, an...
Ich habe eher das Gefühl gehabt, wenn wir weitermachen, dann kommen wir vielleicht in die Bredouille irgendwann an irgendwas zu scheitern. Und habe dann sozusagen eher das Gefühl gehabt, dass es gibt Momente, mit etwas Schluss zu machen, die vielleicht würdevoller sind als andere.
Das ist eine der größten Künste im ganzen Leben überhaupt, die man gerade als junger Mensch ja auch erstmal einordnen und erkennen muss. Ne? Also dementsprechend, da habe ich großen Respekt vor, wenn gerade junge Bands sich auflösen, und das zu einem geilen Zeitpunkt tun, das ist immer extrem, also inspirierend geht jetzt viel zu weit, ich will ja nichts aufhören oder, aber ich finde, du weißt glaube ich, worauf ich hinaus will, ne? Wenn man, also man muss ja schon eine gewisse Weitsicht, weil viel hat ja auch mit der Angst loszulassen, wie viele Bands dümpeln so vor sich hin, wie viele Leute sind in scheiß Jobs oder auch, ne, muss man ganz klar sagen, in scheiß Beziehungen, da würde ich auch gerne drüber reden, es ist ja nicht immer nur Mitmusiker, Mitmusikerinnen, sondern es geht ja auch um Beziehungen, Arbeitskollegen oder sonst was, so, ne, wo man einfach sagt, so, ey, man muss hier auch aufhören und nochmal zu WFAM, muss sagen, wenn wir das vielleicht interner ist, die keinen was angehen, aber war das deine Entscheidung, da den Stecker zu ziehen? Warst du da treibende Kraft?
Überwiegend ja, würde ich sagen, ja.
Wie ist das? Wacht man denn da morgens auf und sagt, ich fühl's nicht mehr oder ist das ein schleichender, langsamer Prozess?
Ich weiß nicht, ich glaube, der Prozess war eigentlich relativ kurz. Das hat sich alles... Es war ein sehr ambivalenter Prozess. Wir haben unsere letzte Platte rausgebracht, ich glaube Ende 2012, Herbst 2012 und das war das Album, wo ich auch bis heute mit Abstand am meisten stolz drauf bin. Das war irgendwie eine große, war für mich persönlich irgendwie wichtig, musikalisch war es total wichtig für mich und das war auch das erste Mal, dass ich finde, dass wir Pressekritiken bekommen haben, wo ich das Gefühl hatte, die Leute kapieren, was ich hier ausdrücken will mit der Mucke irgendwie. Und das war eigentlich eine positive Erfahrung. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass aus der Band auch irgendwie die Luft raus war. Und das hat sich dann, ich kann sagen, dass ich schon wenige Monate, vielleicht 2-3 Monate nach Albumrelease, wir haben noch ein Musikvideo gedreht irgendwie für die Platte. Und ich erinnere mich, dass das irgendwie in diesem Zeitraum war, dass ich das Gefühl hatte, so, ich weiß nicht, wie lange das hier jetzt noch weitergeht. Und dann hat sich das über die nächsten 6 Monate verfestigt und dann habe ich es irgendwann im Sommer 2013, als wir irgendeinen Weekender geschrubbt haben, angesprochen im Van und meinte, dass ich der Meinung bin, dass wir die Band zum Jahresende auf Eis legen sollten.
Das wollte ich, genau diesen Moment wollte ich erfragen. Wie ist das denn so? Sind denn da so 6 lange stille Gesichter oder so, also ja, fühle ich genauso oder hast du Lack gesoffen? Was ist so ein Moment?
Ganz gemischte Gefühle. Also es gab Leute in der Band, die auf keinen Fall aufhören wollten. Philipp zum Beispiel, unser Bassist, hat da nicht so positiv drauf reagiert, zu Recht. Er wollte einfach, dem hat das halt Spaß gemacht. Das ist ja auch cool. Ja, in allen Ehren. Ich glaube, unser Sänger auch nicht unbedingt, der wollte auch nicht unbedingt aufhören. Daniel, unser anderer Gitarrist, meinte gleich, ja, ich wäre zum Jahresende eh ausgestiegen. Von daher scheint es bei ihm aus anderen Gründen irgendwie, scheint dieser Gedanke auch schon gereift zu sein. Man muss auch sagen, dass Daniel hatte auch schon 2 Touren abgesagt, direkt nach Albumrelease. Also bei Daniel, und ich glaube, ich kann das jetzt auch so sagen, ich glaube, bei Daniel war die Luft schon ein bisschen vorher raus, schon im Vorjahr quasi. Und bei Paul weiß ich gar nicht mehr so genau, wie Paul darauf reagiert hat. Paul derjenige ist, mit dem ich immer noch Musik mache. Aber ich glaube, Paul und ich waren uns vielleicht auch ein bisschen einiger, beziehungsweise hatten auch schon an Nightmare angefangen rum zu konzeptionieren. Und vielleicht hat das so ein bisschen geholfen, Paul und mir, der Gedanke, weiter Musik zu machen, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen freier zu betrachten.
Als ich dich gefragt habe, ob du schon mal überlegt hast, mit Musik aufzuhören, war mir die Antwort natürlich klar. Mir geht es jetzt eher um Details, was du gerade besprochen hast. So, ich habe noch nie in einer Band gespielt, die sich so offiziell aufgelöst hat oder so. Deswegen kann ich das nicht. Aber ich habe mich immer gefragt, wie fühlt sich das an? Wie regt man sowas an? Was ist das für ein Prozess? Ihr da draußen werdet das vielleicht kennen. Als muss man natürlich in aller Vorsicht und Fairness sagen, dass so ein Schritt vielleicht ein anderer ist, wenn man seine Hobbyband auf, also nicht emotional anders, also versteht mich da jetzt bloß nicht falsch draußen, das ist immer ein schwerer Gang, aber es ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn man eine Band auflöst, die richtig viele Fans hat, mit der man weltweit spielen kann und manche Leute fahren nicht mal in Urlaub nach Australien oder Amerika und dann bist du in der Band, du steigst im Flugzeug, um da Konzerte zu spielen, wo Leute hinkommen und sich dich anzugucken, so, ne? Also das ist ja schon ein krasser Move, vor allen Dingen, wenn du sagst, ja klar, du hattest jetzt Nightmare schon im Hinterkopf, aber du hast überhaupt keine Garantie, dass sich dafür auch jemand interessieren wird, was natürlich deine These unterstützt, dass du es in erster Linie für die Sache an sich machst, was dich ehrt.
Ja, und genau das, glaube ich, war auch so ein bisschen der Punkt. Mir ging es auch da überwiegend darum, dass ich trotzdem irgendwie eine musikalische Vision, klingt jetzt so ein bisschen geschwollen, aber ja, eine musikalische Vision hatte, an der ich weiter arbeiten wollte. Und das war Motivator für mich, zu sagen, ich kann eine Band auflösen und gleichzeitig weiter Mucker sein. Auf einem Level, was mich erfüllt.
Muss man natürlich fairerweise dazu sagen, dass das jetzt die Band für euch kein, also das war ja nicht so, dass da jetzt extrem viel Kohle weggebrochen wäre, wahrscheinlich, nee. Nehme ich mal an. Das macht es vielleicht so ein bisschen leichter. Ich glaube, so eine Band aufzulösen, wenn man weiß, Alter, das ist eine totale Cash-Cow, ist vielleicht dann nochmal ein anderes Ding, auch wenn man weiß, so, ja, okay, wenn ich jetzt aus der Band aussteige oder wir die Band auflösen, dann können wir uns alle ein komplett neues Leben aufbauen. So, und dann können wir wieder zu Karstadt gehen, ja, sich entschuldigen, Simon, so, ja, tut mir leid, dass ich mich ja so scheiße benommen habe, ja. Ich hätte gern meinen Job wieder.
Ja, ist natürlich richtig, klar, es hing nicht viel dran und das ist aber auch so im Grunde genommen so die Sache, die mich natürlich auch langfristig an der Musikindustrie mal so abgefuckt hat, ist, wir haben mit WFAM, ich glaube, wir haben 600 Shows oder so gespielt. Ne? Es gab mehrere Jahre, wo wir über 100, also Jahre in Folge, wo wir über 100 Shows pro Jahr gespielt haben. Und wenn ich überlege, was dann davon hängen geblieben ist am Ende des Tages, war das natürlich auch irgendwie lächerlich. Also wirklich, es war lächerlich. Nach einer guten Tour haben wir vielleicht mal uns 2,5-3 Scheine pro Nase eingesteckt. Und du weißt, wie weit man mit dem Geld kommt. Ja, nämlich überhaupt nicht.
Ja, nicht so weit, vor allen Dingen, wenn man dafür 6 Wochen gearbeitet hat oder so.
Richtig, genau. Und das ist halt genau das Ding so. Und klar, da ist jetzt nicht ein totaler ein Lebensunterhalt auf einmal weggebrochen, so richtig. Ja, nichts, was man nicht irgendwie auch anders kompensieren könnte. Selbst mit einem Teilzeitjob wenn man im Kino Popcorn-Eimer auffüllt. So. Also da hätte ich wahrscheinlich mehr verdient als mit W-Farm so.
Ja. Oder bei Hucky den Wischmopp schwingen.
Richtig, ja, das wäre aber mehr was für dich gewesen, finde ich.
Klar, aber da ist natürlich auch, wenn die Leidenschaft zum, also wenn das Hobby zum Beruf wird, das ist natürlich immer ein Sechser im Lotto.
Da hast du natürlich recht, ja.
Mein musikalischer Weg, also das ist jetzt so ein bisschen überspitzt gesagt, aber da gab es auf jeden Fall diverse Momente des Aufgebens oder des Scheiterns. Ich habe nie darüber nachgedacht, Musik aufzuhören, nicht mal im Entferntesten oder so, aber es gab definitiv Momente, wo ich gedacht habe, ey, du musst deinen kompletten Weg ändern, deine Erwartungen überdenken oder auch einfach vertan sprach der Hahn, das hat jetzt mal überhaupt nicht geklappt. So, ne? Ich habe, wie ich gesagt habe, schon sehr, sehr früh gewusst, was ich oder gewusst, was ich wollen würde und machen wollte, schon sehr früh natürlich. Denkst du, das ist das immer auch mit 12, 13 noch ein abstrakter Gedanke? Ja, ich will Musiker sein. Aber eigentlich war genau das Ding, was ich immer machen wollte. Und wie gesagt, realistisch und dann aber auch gefährlich real wurde das dann irgendwie so nach dem Abi, wo du auf einmal gemerkt hast, so ey, naja, jetzt put your money where your mouth is. Und da war ich, wie gesagt, ne, ey, ich hatte meine erste Band mit 12 und die erste Kohle mit 32 jemals bekommen. Da liegen 20 Jahre zwischen. Ich habe mit so Mitte 20 oder so, habe ich mal in Hamburg für einen großen Musikverlag damals so einen Autoren-Exklusivvertrag unterschrieben. Weil, und da habe ich, glaube ich, 6.000 Euro für bekommen oder so als Vorschuss. Verrechenbar natürlich so, ne? Und weil die daran geglaubt haben, dass ich ein guter Texter bin oder vielleicht auch ein guter Songwriter für deutschsprachige Pop-Rock-Künstler jeglicher Couleur. Und dann habe ich aber festgestellt, wie das Business wirklich läuft, dass die Realität von solchen sogenannten Exklusivautoren sogenannte Songwriter-Camps sind, wo dann 25 Leute sich treffen und jeder versucht irgendwie so einen halben Punkt, ein paar Prozentpunkte irgendwie eine Bridge einzubringen, eine Hook oder sowas und oft gehst du auch empty-handed nach Hause und da habe ich ganz, 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 ganz schnell festgestellt, Alter, dafür bin ich ja mal, da habe ich mich so gefühlt wie du bei Karstadt, ist ja so mal nicht, so ne, und da, wie gesagt, also das war dann ganz klar, okay, professioneller Musiker im Sinne Auftragsmusiker kannst du dir voll in den Arsch stecken, in die Haare schmieren. Das wird hier mal gar nichts. Erstens kannst du keine Noten lesen. Zweitens kannst du nicht, also zweitens kannst du offensichtlich nicht so über deinen Schatten springen, dass du bereit bist, richtige Schmutzmusik zu machen, nur für die Kohle. Also so doll, also ich will nicht mal sagen, dass ich die Kohle nicht angenommen hatte, aber mein Talent war nicht abgewichst genug, dass ich jetzt dachte, ich schreibe jetzt nur noch totale Scheiße und werfe alles gegen die Wand in der Hoffnung, dass irgendwas kleben bleibt. So funktioniert ja das Radiogeschäft so, weißt du, ne, so, und das war vor 20 Jahren nicht anders als heute, dass da auch so deutschsprachige Pop-Acts mit einer Single gebreakt wurden, so, ne? Und da ging's immer um die Radio-Hook. Radio, Radio, Radio und so. Und da habe ich gleich gemerkt, Alter, das, danke für das Geld, aber das wird nichts für mich, so. Und das war natürlich denn, das war aber auch noch nicht so eine richtig große Krise. Die erste große Krise kam, glaube ich, so 2004 oder so, wo ich dann schon so 3 Jahre nach dem Abi, und da hatte ich dann halt auch in diversen Bands schon so rumgedümpelt und habe auch ein bisschen getourt oder so und habe hier vielleicht auch mal 200, 300, 400 Mark oder Euro gekriegt oder sowas, aber es war so ganz klar, das ist ganz weit entfernt davon, also selbst auf dem untersten Armenhausniveau als Künstler davon leben zu können. Und da habe ich dann immer in irgendwelchen Lager gearbeitet oder irgendwelche Gelegenheitsjob und solche Sachen. Und da habe ich dann komplett, by the way, ohne das Zutun meiner Eltern, obwohl die Luft da auch so ein bisschen dünner wurde, muss man sagen, dass die auch so, Alter, du bist jetzt 22. Da habe ich dann richtig Panik gekriegt. Also wirklich richtig. So, da habe ich so richtig gedacht, so, Alter, du hast dich komplett verschätzt. Und ich habe das hier, glaube ich, auch schon mal wieder angesprochen, aber das war ganz, ganz schlimm. Das war die wirklich erste richtig riesengroße Krise in meinem Leben, wo ich wirklich gedacht habe, so ey, alle deine Kumpels sind jetzt schon irgendwie im dritten Semester oder dritten Jahr dabei, Anwalt zu werden, sind mit ihrer Ausbildung fertig, studieren Medizin in Goslar oder. und du sitzt hier immer noch und versuchst irgendwie Musiker zu werden und es gibt so überhaupt keinen Ansatzpunkt und insbesondere in Bremen gar nicht so da zu der damaligen Zeit. Und da habe ich aber noch nicht gepeilt, dass ich was ändern muss und da folgten ein paar wirklich dunkle Jahre und richtig gepeilt, dann ich muss hier irgendwie was ändern, habe ich dann erst so 2007 oder so mit meinem Umzug nach Hamburg, wo mir eine Psychotherapeutin damals gesagt hat, das war sehr interessant. Also es ging mir wirklich, wirklich schlecht, so, ne? Und heftige Depressionen, wahnsinnig viel getrunken auch zu der Zeit. Und weil einfach nichts passiert ist und du nur gedacht hast, Alter, ich wünschte, ich hätte der ganzen Welt erzählt, dass ich Maurer werde und dann werde ich überraschend Musiker und nicht umgekehrt. Und da hat die Therapeutin zu mir gesagt, so, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du willst doch jetzt nicht hier wirklich Berufsmusiker sein. Ich kenne ein paar Berufsmusiker in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die leben alle totale Scheißleben. So, mach doch einfach Musik, weil es Bock macht und such dir irgendeinen Job, mit dem du halbwegs leben kannst. Und da dachte ich so, ey, ich war 25 und dann dachte ich so, ey, ganz schön smarter Move. Wie kann ich so dumm sein und dann noch nie dran gedacht zu haben, dass ich ja trotzdem in coolen Bands spielen kann und Spaß an der Musik machen kann und nicht ständig Angst haben muss, dass ich davon her. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen und bin innerhalb weniger Wochen, Monate komplett in die Musikindustrie reingerutscht. Platten für Management, Promo, hab da ja auch eine Ausbildung gemacht noch und so weiter und so fort. Und hatte wirklich schöne Jahre und war total fein damit, Musik zu machen, einfach weil ich es liebe und weil es mir mega Spaß macht und wichtiger ist als alles andere und mir nicht Gedanken darüber machen muss, dass ich auf dem Kiez wie andere Kumpels irgendwie Summer of 69 spielen muss, achtmal am Wochenende, um dann 400 Euro zu kriegen für das ganze Wochenende. Und das war so meine erste Lektion in Aufgeben, / Scheitern, die nicht immer im Desaster enden muss, sondern halt einfach so, ey, das war wirklich gut, dass du deinen Fokus hier etwas angepasst und verändert hast, weil mir ging es dann wirklich sehr schnell viel, viel besser. Und dann der einzige Erfolg, den ich ja auch wirklich finanziell auch in meinem Leben jemals hatte mit Musik, trat dann halt noch viel später mit Manta ein, als ich 30 war oder so. Und da war dann halt so, das war ja auch ein totaler Überraschungserfolg, damit hätte ja auch gar keiner rechnen können. Und die einzige Sache, die damit Aufgeben zu tun hatte, war dann halt, dass mir mein damaliger Chef, Grüße gehen raus, gesagt hat, ey, du fragst hier jetzt irgendwie die ganze Zeit nach Urlaub, um auf Tour zu gehen, willst du jetzt eigentlich Musiker sein oder willst du hier arbeiten? Und da war ich 32 schon, also okay, die Frage hörst du unter Garantie zum letzten Mal in deinem Leben. Also auch da war das Aufgeben im Sinne von gehen lassen und loslassen, da war ich dann endlich bereit, das normale, geregelte Leben, was mir davor Struktur gegeben hat, loszulassen, weil ich da dann den Mumm und auch endlich die Option hatte, Musik zu machen und davon vielleicht auch irgendwie irgendwann existieren zu können.
Ja, ich will mal ein bisschen zurückgehen zu der Stelle, wo du gesagt hast, du hast deine erste richtige Sinnkrise gehabt. Was mache ich jetzt überhaupt? Was mache ich mit meinem Leben? Ich habe mich hier in eine Einbahnstraße irgendwie buxiert.
Genau, mit Anfang 20, genau. Ja.
Der Punkt ist, ich kenne solche Momente natürlich auch so ein bisschen, weil ich jahrelang nach meiner abgebrochenen Ausbildung auch ziemlich rumgeirrt bin und viele Sachen probiert habe und nichts richtig funktioniert hat. Das Ding ist natürlich, diese Sinnkrisen hängen ja wahrscheinlich auch, oder zumindest hing es damit bei mir zusammen, ich wusste einfach überhaupt nicht, was ich im Leben als in Anführungszeichen Karriere überhaupt machen soll, was mir Spaß machen würde. Null.
Ging mir ganz genauso. Also um da auch kurz Disclaimer, dass du dann wirklich für Plattenfirmen arbeitest und Teil einer coolen Musikbranche. Ich habe ja auch für viele geile Metal-Bands und Rockbands und so. Also ich habe für Bands gearbeitet, von denen ich selber Fan war. Das war ja, ey, das war ein ähnlicher unrealistischer Gedanke, wie ich werde jetzt Rockstar. Mhm. Weil das ist so wie ins Arbeitsamt zu gehen und sagen, was wollen Sie werden? Ja, Showhypnotiseur oder Astronaut. So, ne? Und dass das geklappt hat, war ja nochmal völlig krass, ja.
Ja, ich war wirklich, also ich dachte dann so, keine Ahnung, Fotograf wäre cool oder so, ne? Aber du fängst dann natürlich auch von null an oder so, oder du probierst irgendwie hier und da mal, einen Ausbildungsplatz zu finden oder so. Alles Sachen, ich habe auf jeden Fall schnell gemerkt, dass Sachen, die ich mir überhaupt vorstellen konnte, alles irgendwie was Kreatives, einen kreativen Anstrich hatten. Und da ist es natürlich auch immer ungleich schwerer, oder vor allem hatte man damals das Gefühl, vor allem, dass es ungleich schwerer ist, einen Fuß in die Tür zu bekommen irgendwie und überhaupt irgendwas zu finden. So, ne? Und ich, also das war auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich so eine richtige Sinnkrise hatte, aber ich hatte viele, viele Momente, in denen ich einfach nur dachte, so, Alter, du hast auf nichts Bock, was du einfach machen kannst. Ja, weil du kannst immer einfach, du kannst immer eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann machen oder zum
Mechatroniker. Oder nochmal zum Wirtschaftsgymnasium gehen und BWL studieren oder so. Ich weiß genau, was du meinst, und ich will das jetzt gar nicht disrespektierlich meinen. Es gibt ja auch viele Leute, die sind Mechatroniker und sind sehr, sehr glücklich. Ja. Aber ich bin da ja in deinen Schuhen. Das war so, Alter, wenn ich meine alten Tagebücher lese, da stand da schon mit so 18, 19 drin, so, Alter, alles, du musst dein Leben so leben, dass du es irgendwie schaffst, nicht irgendeinen Gammeljob machen zu müssen. Es ist egal, was es ist, Hauptsache nicht das. Und das war für mich völlig unrealistisch zu sagen, so, ja, ich werde jetzt Versicherungskaufmann. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass ich ein paar Jahre hatte, wo ich mich, damit meine Eltern weiter Kindergeld bekommen, musste ich mich alle zwei Wochen immer beim Arbeitsamt melden und solche ganzen Geschichten hab dann immer so Auflagen gekriegt, dass ich Bewerbungen schreiben musste. Musste dann so zum Arbeitsamt Bewerbungstrim. Oder bewerben Sie sich doch mal als Logistiker oder Schifffahrtskaufmann und so. Und das war alles. Und dann musste ich mein weniges Geld für Passfotos und so eine Scheiße ausgeben, um die in diese bekackten Bewerbungen zu kriegen. Und da habe ich ja auch so, ich hatte ein Abi von 2,8. Das ist jetzt nicht gut, aber auch nicht mega schlecht. Und ich habe trotzdem auch nur so Ablehnungen gekriegt. Und ich meine, labern kann ich ja nun. Sprich, die Bewerbungen lasen sich auch einigermaßen okay. Und das hat auch nicht geklappt. Also nicht, dass ich da wirklich angefangen hätte, so, aber das, genau wie bei dir, das war einfach überhaupt keine Option. Es ist witzig, dass du das mit dem Fotograf gesagt hast, weil da habe ich natürlich auch dran gedacht.
Klar. So, ne? Ja, es ist eine von, also es ist ein kreativer Beruf sozusagen, ne, der einem dann irgendwie einfällt. So. Aber ja, das war irgendwie so das Ding. Ich hatte 0% Vitamin B irgendwie.
Ging mir genauso.
Und vielleicht hätte ich mich irgendwie mal an meinen Onkel wenden können, der ja damals schon in der Musikindustrie gearbeitet hat, aber auf den Gedanken bin ich dann irgendwie auch nicht gekommen. Und das war auf jeden Fall das. Und die andere Sache, die mir an dem, was du gesagt hast, zu der ich nochmal zurückgehen wollte, ist, was dir die Therapeutin gesagt hat, so, ja, warum machst du nicht einfach Musik aus Leidenschaft und suchst dir in der Zwischenzeit irgendwas, womit du klarkommst, zumindest so, ne? Das ist halt so genau das Ding. Im Grunde genommen ist es, und da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, gerade gemessen daran, was du gesagt hast, wie dein Leben sich bis dahin abgespielt hat oder kurz davor, wie dein Leben aussah, dass das ja eigentlich viel, viel würdevoller war als das, was du.
Ey, das war so ein krasser Knoten, der da geplatzt ist. Das ging natürlich jetzt nicht von heute auf morgen. Ja. Jeder, der auch schon mal mit so richtigen Krisen und tiefen Löchern zu kämpfen hatte, weiß das, dass das jetzt nicht von heute auf morgen erledigt. Aber der Weg war halt da, auf einmal die Option. Und auf die leichtesten Antworten kommt man ja selber dann gerne mal nicht. Und das war so krass, diese Stadt zu wechseln, von Bremen nach Hamburg zu ziehen. Und das zeigte mir halt auch auf, dass ich halt eigentlich mein Leben lang vorher ein totaler Schisser war. Dass ich total meine Komfortzone nie verlassen habe. Und ich kann wenn ich eins aus meiner vermeintlichen Lebenserfahrung sagen kann, also wenn man Großes oder geile Sachen erleben möchte, muss ja nicht immer erreichen sein, sondern erleben reicht ja auch. Du musst immer aus der Komfortzone raus und erst dann ergeben sich krasse Sachen. So, man muss halt auch einfach mal Sachen riskieren und solche ganzen Geschichten. Und das war für mich so ein krasser Moment, da sagst du, ja, ich gehe jetzt einfach in eine andere Stadt und fange hier als Praktikant mit 25 an. Ey, ich habe 250 Euro Praktikumsgehalt gekriegt und mein WG-Zimmer hat 250 Euro gekostet. Das war so die Lebensrealität. Und trotzdem fühlte ich mich wie der absolute G, Alter. Du bezahlst dir dein WG-Zimmer dadurch, dass du in einer Management-Company Praktikum machst in der Musikbranche und du gehst die ganze Zeit zum Fußball und in eine Kneipe und auf Konzerten und bist mit coolen Leuten unterwegs. Also für mich war das so, Alter, ich dachte mit 25, dann kann meinetwegen auch bis 75 so weitergehen. Habe ich halt keine Kohle, aber ich kann irgendwie so meine Bude bezahlen und ich kann nebenbei Musik machen. Und was heißt nebenbei? Ich habe ja trotzdem jede freie Minute die ganze Zeit Mucke gemacht.
Bei mir ist natürlich der Weg dann ein anderer gewesen, so, ne? Ich habe halt irgendwie, weil ich große Probleme damit hatte, in Hierarchien klarzukommen, eben irgendwie nicht wirklich versucht, mir Jobs zu suchen, sondern immer versucht irgendwie dann oder irgendwann versucht anzufangen, mir Kompetenzen drauf zu schaffen irgendwie so, ne? Das fing mit dem Mastering an. Ja, dann dachte ich mir so, okay, was kann ich machen als jemand, der Musiker ist und viel tourt? Und auch wenn die Band WFAM überhaupt nicht wahnsinnig profitabel war und man weit davon weg war, davon leben zu können, war es trotzdem so, so viel kann ich, glaube ich, auch rückblickend sagen, dass es schon gerade in der deutschen Szene sozusagen auch schon viele Mucker gab, die zu uns aufgeblickt haben, und wir haben mit so vielen Local Bands gespielt und so weiter und so fort, für die wir sozusagen irgendwie eine große Nummer waren, dass ich mir dachte so, ey, ganz ehrlich, wenn ich hier irgendwie anfange, so ein bisschen Audio Engineering zu machen, im Grunde genommen ist die Customer Base ja schon eingebaut. Wir spielen jedes Wochenende mit irgendwelchen Bands und wir touren mit internationalen Bands so, und so ein bisschen hast du so einen, wie soll ich sagen, so einen Kompetenzvorsprung dadurch. Und und so habe ich viel gedacht. So fing das mit dem Mastering an. Dann habe ich zwischenzeitlich auch mal kurzzeitig Bands aufgenommen und gemixt, aber gemerkt, dass das ein bisschen too much für mich war. In einem ähnlichen Gedankengang ist dann viel später das Label auch entstanden, Total Dissonance Worship. Da war das wieder so irgendwie so, ey, ich habe eine Band, es gibt hier einen Pool an Underground-Mucke, die super cool ist und für die es keine richtige zentrale Plattform gibt, so, und wenn ich jetzt hier mit dem Label eine Plattform dafür gründe, dann hilft es mir, dann hilft es den Bands und es hilft auch meiner Band, so, weil ich dann irgendwie natürlich Leute versammle, die alle ein gleiches Interesse haben, so, ne, und das sind immer so, also keine Ahnung, das ist halt irgendwie so witzig, weil auf der einen Seite ich nicht wirklich gedacht habe, dass Musik machen der Karriereweg ist und trotzdem aber alles, was ich sonst gemacht habe, irgendwie im Dunstkreis meines Musikmachens stattgefunden hat. Ne?
Das ist total interessant, weil für mich war irgendwie so richtig realistisch, und das ist natürlich völlig größenwahnsinnig, habe ich für mich als Karriereschritt eigentlich wirklich immer nur aktiver Musiker richtig in Erwägung gezogen. Das Ding ist halt, aus irgendeinem Grund hat mir der Mumm zum letzten Schritt immer gefehlt. Ich hatte auch mit einem Kumpel 2003 hätte ich in Bremen fast mal ein Tonstudio aufgemacht. Und ich dachte so, ja, Alter, geil, dann brauchst du nicht die ganze Zeit irgendwie hoffen, dass du mit deiner eigenen Spielerei irgendwie Geld verdienst, sondern du kannst halt Bands aufnehmen und kannst da kreativ sein und kannst vor allen Dingen auch einen Platz haben, wo du deine eigene Mucke. Das war der Grund, warum ich ein Studio haben wollte, damit ich die ganze Zeit meine eigene Musik machen kann. Aber irgendwie fehlte mir der Mumm, und das bereue ich so ein bisschen, dass ich nicht einfach, also da hätte ich gerne mehr so Mumm gehabt wie andere Leute, die sagen so, ja, das mache ich jetzt einfach so. Ich leihe mir irgendwo 10.000 Euro irgendwie und weil ich daran glaube, dass das klappt. Und aus irgendeinem Grund hatte ich da dann, vielleicht fehlte mir so das Selbstbewusstsein und vielleicht auch der Glaube an mich selber zu sagen so, ja, ich entwickle jetzt genau Fotografen. Viele Fotografen sind ja halt auch einfach Leute, die sagen so, ja, ich mache das jetzt einfach selber. Ich kaufe mir nach und nach das Equipment und mache Freelance. Und das sind dann halt auch gerne mal die richtig krassen Fotografen. Nicht unbedingt die, die eine Ausbildung beim Hochzeitsfotografen machen. Und genauso, oder Leute, die dann später Videos drehen und solche ganzen Geschichten. Und irgendwie fehlte da, also ich glaube, mein Kopf war zu voll mit meiner eigenen Kreativität, dass ich einfach gefühlt auch einfach keine Kompetenzen hatte, bis der Kopf dann halt irgendwann so dermaßen weich geworden ist vom absoluten Überdruck da drin, dass ich gesagt habe, so Alter, der Weg nach Hamburg und der Weg in die Musikindustrie selber jetzt hinterm Schreibtisch zu arbeiten, fühlte sich richtig wie, ja, wie so eine Befreiung an. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Kann das Aufgeben, das Scheitern und insbesondere auch das Loslassen gegebenenfalls auch eine Befreiung sein?
Ja, Loslassen kann immer eine Befreiung sein. Ich weiß nicht, ob Scheitern, wirkliches stumpfes Scheitern, eine Befreiung ist. Es kann eine unfreiwillige Befreiung natürlich darstellen, wenn du danach...
Was trotzdem eine Befreiung ist, wenn es dir danach besser geht.
Ja, die Frage ist aber, geht es dir danach besser, weil du gescheitert bist, oder geht es dir danach besser, weil du dein Leben neu ordnen musst und dabei vielleicht was Besseres bei rumkommt? So, ja, das ist so ein bisschen, ich finde, das sind dann zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, bloßes Scheitern an sich, weiß ich nicht, ob das... Aber der Punkt ist so.
Ich glaube schon, dass das befreiend sein kann.
Okay, ja. Das Ding ist, und da drehe ich mich dann auch langsam im Kreis, aber das Ding ist, ich hatte sehr selten in meinem Leben wirklich das Gefühl, mit Musik zu scheitern, weil ich irgendwie immer neue Ideen hatte, sozusagen. Und weil natürlich immer der Unterbau existiert hat, bei dem ich mir gesagt habe, ey, der Weg ist das Ziel, es gibt keine Garantien und so weiter und so fort. Und wenn du daran fest glaubst, dass es keine Garantien gibt, dann ist Scheitern auch etwas schwieriger, wie soll ich sagen.
Aber man muss sagen, man hat spätestens seit der ersten Wefarm-Platte, muss man halt aber auch echt sagen, dass du das nie erlebt hast, dass du Musik gemacht hast, für die sich einfach gar keiner interessiert hat. Wo halt einfach so, ja, das kommt überhaupt nicht an oder das findet keinen Anklang oder so. Das muss man ein bisschen, finde ich, fairerweise klar, in die Rechnung auch mit einbeziehen. Also von dem finanziellen Aspekt ganz abgesehen, aber du hast ja schon immer ein Reward bekommen auch.
Aber
so. Das war immer sehr belohnend auch, das, was du getan hast.
Ja, aber liegt es daran, weil ich darauf fokussiert war, auf die eigentliche Sache und nicht auf die...
Das weiß ich nicht, woran das liegt, aber es ist ja ein Fakt. So, ne? Also es liegt wahrscheinlich daran, weil das in erster Linie, weil das, was du gemacht hast, gut war. Das ist wahrscheinlich jetzt, also der wahrscheinlich objektivste Grund, dass das halt eine gewisse Qualität hat. So, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ich erlebe aber auch, dass Künstler qualitativ hochwertige Sachen machen, die halt einfach dann verpuffen. Mhm. Und das tut immer weh, das selber zu erleben. Und ich glaube, das habe ich auch selber schon erlebt. Und es tut auch weh, das anzusehen.
Auf jeden Fall.
So, wenn man
kenne Beispiele dafür, wo ich mir denke, so Alter, Bands, die einfach unfassbar talentiert sind und das nicht gewürdigt wird. Auf jeden Fall. Also habe ich natürlich auch alles schon mitbekommen. Und ich finde das auch schade. Ich finde das schade zu sehen, wenn Leute, die irgendwas Überdurchschnittliches Gutes fabrizieren, dafür nicht in irgendeiner Form eine breitere Anerkennung kriegen. Aber gleichzeitig, dann, weißt du, dann muss ich aber auch wieder zurückgehen und mir denken, so ja, aber diese Anerkennung ist ja auch schon ein Bonus. Weißt du, ich meine, in meiner Gedankenwelt.
Objektiv gesehen hast du vollkommen recht. Ja. Also nicht nur in deiner Gedankenwelt, sondern es ist so. Du machst es entweder oder du machst es nicht. Trotzdem ist der Mensch ja ein Herdentier und das eigene Ego spielt da rein und man möchte etwas für jemanden sein, man möchte Bedeutung haben. Das muss nicht gleich immer egomanisch und total übertrieben und
das ist ja auch ein Community.
Man möchte Liebe spüren für das, was man macht. Man macht ja Sachen, Anerkennung ist allen Menschen wichtig. Also ich habe bis jetzt, auch wenn viele das von sich behaupten, sehr, sehr, sehr wenige, wenn überhaupt, Leute kennengelernt, den ich wirklich glaube, wenn sie sagen, mir ist völlig egal, was Leute über mich denken oder über meine Kunst oder sonst was, sondern also ich glaube, dass ein großer Antrieb immer ist, sich selber Gehör zu verschaffen und gemocht werden zu wollen.
Das kann man sicherlich nicht ausschließen, auch ich nicht. Ich habe nicht die Erwartungshaltung zwangsläufig, dass das passiert, aber ich sag mal so, ich glaube, das Mindeste, was man will.
Aber du wünschst
dir. Ja, das Mindeste, was man gerne hätte, wäre anerkannt zu werden oder dass Leute Gefallen an dem finden, was du tust, mit denen du dich irgendwie verbunden fühlst, aus welchem Grund auch immer. Ob das ja über einen ähnlichen Musikgeschmack ist, ich denke mir halt, keine Ahnung, bei der Musik, die ich mache, so gibt es natürlich auch andere Bands, die ich geil finde. Dann denke ich mir so, ja, okay, wäre schon cool, wenn jemand, der Gorgatz cool findet, auch Nightmare hört und sagt so, ja, geil. So, natürlich, klar, das ist, ne, das ist so die, ich glaube, so die Mindestbasis, wenn du so ein bisschen von deiner gefühlt eigenen Community anerkannt werden möchtest. Das kann man auf jeden Fall natürlich sagen. Das ist wahrscheinlich ein Grundbedürfnis. Und ich will jetzt auch nicht so tun, als wenn ich Musik immer ganz alleine nur für mich selber mache, weil dann würde ich es auch nicht rausbringen, so, ja, es ist ja nicht...
Genau, das meine ich so, ne, also man bringt es ja auch raus, um gehört zu werden.
Auf jeden Fall.
Was mich interessiert, Simon, ist, du hast es jetzt schon mit dem Ende von Nightmare besprochen.
Mit Wefarm, meinst du, Ende von Wefarm?
Von Wefarm. Gibt es in deinem künstlerischen Werdegang, muss jetzt nicht immer eine Band sein, es kann ganz viele verschiedene Dinge sein, gibt es Momente, wo du einfach aufgeben musstest oder wolltest, weil du dachtest, ich kann einfach nicht mehr. So, weil nicht nur so von wegen so, ja, das findet jetzt keinen Anklang, sondern das frisst mich auf, das macht mich kaputt, das zerlegt mich oder das fickt mein Leben.
Ich würde sagen, es war vielleicht nicht ganz so drastisch, aber natürlich bei der Auflösung von Wefarm war der Punkt, wo ich persönlich für mich entschlossen habe, so der Zeitpunkt hier aufzuhören wäre jetzt richtig. Ja, und das muss man.
Aber das klingt ja nach sehr vernünftigen Gründen. Mhm. Oder ist die Vernunft daraus erwachsen, dass du oft nachts wach lagst und unglücklich warst und einfach gedacht hast, so, ey, ich zahle hier viel mehr rauf, als dass ich rauskriege?
Das nicht, aber ich habe gemerkt, dass es weniger Spaß gemacht hat, sich irgendwie. Also ich, vielleicht ist es eher so. Wir haben ja abseits der Touren auch trotzdem relativ viel so Wochenendshows geschrubbt. Da gab es auch mal Zeiten, wo wir das fast gar nicht gemacht haben, aber wir haben uns das immer offen gehalten, weil es natürlich auch eine gute Möglichkeit war. Ja, wenn du nur Wochenenden spielst, ist eigentlich viel dankbarer als Touren. Du weißt das selber. Ihr tourt am liebsten ja so, dass ihr euch auf die Wochenenden fokussiert, zu Recht. Ja, weil die.
Am liebsten gar nicht.
Weil die Venues voller sind und die Leute mehr Zeit und Bock haben. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es mir irgendwann so ging, dass ich, wenn ich morgens aufgestanden bin, um zum Proberaum aufzubrechen und den Van zu laden für zwei Wochenendshows, dass ich ein Gefühl im Magen hatte, was mir gesagt hat, ich habe keinen Bock, jetzt in diesen Van zu steigen. Und was? Ja, und weil die, wie gesagt, die Stimmung war auch nicht mehr richtig geil, so, ja. Und das war gar nicht, das ist jetzt nicht unbedingt an ganz handfesten Sachen immer auszumachen, ja. Nicht, dass, es ist ja nicht so, dass wir fünf Leute waren, die alle ganz konkrete Konflikte miteinander hatten oder so, sondern es war einfach, ja, keine Ahnung, es war eine weitere Komponente irgendwie, wo ich einfach gemerkt habe, so ey, und dann, wenn ich in Van erstmal eingestiegen bin und angefangen mit Paolo rumzublödeln, ist es auch oft ein bisschen verflogen, aber nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, dass es, dass die Grundmotivation nachgelassen hat, auf jeden Fall, oder teilweise auch wirklich nicht da war und ich nicht so dieses Aufraffen mir mental schwer gefallen ist, auch wenn ich es einfach gemacht habe, schlussendlich, aber es ist auf jeden Fall. Also diese Momente gab es schon.
Bei mir gab es diesen Moment im großen Stil einmal. Und das war, ich meine, das habe ich hier auch schon besprochen, das ist so ein bisschen die Geschichte hinter der vorletzten Manta-Platte, der Pain is Forever and This is the End. Das war 2020, wo nach so 6 Jahren Manta immer höher, schneller, weiter und es gab irgendwie immer neue Erfolge und immer geile neue Sachen, die passiert sind, als das so überhaupt nicht geklappt hat, ein neues Album zu schreiben. So ganz und gar nicht. Als ich nach Deutschland geflogen bin, mehrere Male, mich dann auch zweimal richtig krass verletzt hatte, dummerweise, und dann aber auch so in unserem Proberaum. Normalerweise war das immer so, ey, ich bringe Riffs mit und innerhalb weniger Wochen knallen wir dann eine Platte zusammen. So, ne? Und das war, das funktionierte so gar nicht. Und keiner konnte so richtig den Finger drauf zeigen, warum das nicht ging. Erinsch hatte da bestimmt andere Theorien als ich und ich andere als er. Ich weiß aber, dass er da genauso drunter gelitten hat wie ich. Und ich glaube, das wäre jetzt so im Nachhinein, wo man wirklich sagen kann, da waren wir beide, glaube ich, ganz, 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 ganz kurz vor knapp vor aufgeben. Dass wir sagen, so, das war's. Nicht im Sinne von so, ey, wir machen jetzt keine neue Platte, sondern ich möchte nicht mehr in dieser Band spielen. Also ich glaube, das ist absolut fair zu sagen, dass ich das genau so in aller Klarheit diesen Gedanken im Kopf hatte. Ich möchte nicht mehr Teil dieser Band sein, wie Irinsch auch ganz genauso. Und das hatte viel weniger damit zu tun, dass, wie du es eben auch schon angesprochen hattest, dass es ganz spezifische Konflikte miteinander gab, sondern weil einfach die Erwartungshaltung und der ganze Druck, den man sich selber gemacht hat, einen so aufgefressen hat, es funktionierte wirklich gar nichts mehr. Es war absolute Endstation. Und auch die Kommunikation war total schlecht, weil wenn man eigentlich immer nur kommuniziert, so hey, wann ist der nächste Gig? Wie viel Geld gibt es dafür?
Oder was muss gemacht werden?
Was muss gemacht werden? Zu welcher Plattenfirma wollen wir gehen? Welchen Van leihen wir wo? Was kostet der Tourbus? Oder. Man merkt dann erst, wenn es zu spät ist, dass man sich nicht genug hingesetzt hat und als Freunde gesprochen hat, weil wir sind ja in erster Linie Freunde und ich hoffe sehr, 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 dass die Band, wenn sie irgendwann mal aufhört, dass wir sie als Freunde beenden und nicht als Nicht-Freunde, so, ne? Und das war so knapp, dass wir die Band fast auch als Nicht-Freunde beendet hätten. Nicht mal, weil wir irgendwie so wahnsinnig sauer aufeinander waren, sondern weil wir auch völlig verlernt hatten, miteinander zu sprechen und auch mal auf Stopp zu drücken und sich über das zu freuen, was man hat. Und das hat nichts mit Gier zu tun, sondern halt einfach nur, weil es halt einfach so aus den Fugen gelaufen ist. In unserem kleinen Rahmen, der aber trotzdem 99,9% unseres ganzen jeweiligen Lebens bestimmt hat. Und da war ich wirklich so, ey, und wie gesagt, Irinsch sicher auch, ich kann nicht mehr. Ich kann mich erinnern, wie ich hier auch einfach zu Hause saß mit Ende 30 und einfach geheult habe wie ein Kind. Die ganze Zeit. Und einfach, ich schaffe das nicht mehr. Du kannst das in dem Odysseus-Video sehen, wie ich auf 1,86 Meter 59 Kilo gewogen habe. Und das sind so Sachen, die habe ich überhaupt nicht gemerkt zu der Zeit. So wie, also dass ich schon einen Schritt über den Abgrund hinaus war, so, ne? So dass da wie, Alter, ich sehe aus wie ein Skelett. Also, und klar, die Leute machen Witze, Hanno ist so ein dünner Hering, damit kann ich um. Aber das war wirklich so, Alter, du bist körperlich völlig im Arsch. So, ne? Und das war eine harte, harte Zeit. Und das war dann umso schöner, als wir uns dann hingesetzt haben, und das war hier in Florida, und uns gesagt haben, so, ey, wir müssen, und uns wirklich alles ganz ehrlich, ohne Filter erzählt haben, wie, warum man von dem anderen enttäuscht war oder warum das und das. Und wo jeder Raum hatte, sich zu erklären. Und innerhalb von 1-2 Stunden war das gefühlt so nicht erledigt, aber es war alles raus und irgendwie angekommen und auf Augenhöhe verstanden. Und daraus ist dann halt die neue Platte, also die jetzige, entstanden, weil wir einfach gesagt haben, so, ey, lass uns einfach nur Mucke für uns machen. Die Version, die neue Platte, die Post-Apocalyptic Depression heißt die, glaube ich, die ist ja nur entstanden, weil wir eigentlich ins Studio gegangen sind, um nur Spaß zu haben. Wir haben GBH-Cover gemacht, ein Newborn Turks-Cover, und wir wollten Pink Floyd-Cover-Song aufnehmen. Und einfach keine Instrumente mitzubringen, zu sagen, so, ey, genau wie am ganz Anfang der Band 2012, 2013, wir machen jetzt nur Musik, weil wir Freunde sind, weil wir Spaß daran haben, ist durch Zufall die jetzige Platte daraus, die neben dem Debüt meine Lieblingsplatte ist, entstanden, weil halt einfach das Feeling stimmte. Und aber da, das war das einzige Mal, wo ich wirklich ganz, ganz, ganz kurz davor war, einfach zu sagen, so, das war's, wenn die Band jetzt nicht mehr gibt. Auch wenn Irinsch mich dann anrufen hätte, gesagt habe, so, ich habe keine Lust mehr, hätte ich gesagt, ja, okay, ich auch nicht. So, also es hätte nichts in, es hätte keinen Schockmoment gegeben in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, ich bin nur froh, dass es nicht passiert ist, weil ich glaube, dass uns damals das Skillset gefehlt hätte, das als Freunde zu beenden, weil wir halt einfach nicht, dass wir so wütend aufeinander waren, aber wir hätten nicht gewusst, was wir dem jeweiligen anderen sagen sollen, um das friedlich oder um das ohne das Gefühl zu beenden, dass man halt auch menschlich versagt hat. So, ne? Und das war auf jeden Fall ganz, ganz schlimm. Und da möchte ich auch nie wieder zurück. Und das hat auch ganz, ganz viel damit zu tun. Wir beide reden da privat viel mehr drüber, als dass wir das hier im Podcast machen. Mit der Auslegung der Band, wie sie ist, jetzt, das haben wir ja letztes Jahr schon angefangen, dass wir viel, viel weniger Shows spielen wollen. Dass wir wirklich auch nur noch Sachen machen, auf die wir Bock haben. Und dass, wenn der Preis dafür ist, dass man das wieder adjustieren muss, dass man vielleicht auch irgendwo mittelfristig anders wieder mit Geld verdient, dann ist das der Preis, den ich gerne, gerne bezahle. Denn ich bin mittlerweile, gelingt mir das viel, viel besser, viel dankbarer für das zu sein, was ich habe und haben durfte, als das, was ich unbedingt erleben will.
Ja, ich sag mal, du hast jetzt so ein bisschen die Antwort schon vorweggenommen. Ich hätte jetzt natürlich sonst nochmal gefragt, wie man in der Position, in der du jetzt bist, und da spielt auch immer so ein bisschen mit rein, finde ich, kann man durchaus ansprechen an der Stelle, dass du ja auch nicht so gerne viel tourst, ja, und
ja, das ist, das hat sich genau wie dieses Gefühl, ich möchte in diesen Van nicht steigen, wie du das bei WFAM besprochen hast. Ey, das hab ich teilweise. Also, ich liebe den Moment mit Irinsch auf der Bühne, aber alles drumherum macht mich teilweise ziemlich fertig.
Ja, ja, weil dann natürlich wäre jetzt meine Frage gewesen, wie redefinierst du dein Leben als Berufsmusiker oder den Begriff Berufsmusiker überhaupt, wenn du sagst, aber du hast das jetzt so ein bisschen vorweggenommen, dass du auch gesagt hast, ja, wenn es sein muss, dann verdiene ich auch mit anderen Sachen wieder Geld und fahre das mit der Band zurück. Oder fahr die Erwartungshaltung zurück, zu sagen, die Band ist jetzt mein Einkommen sozusagen. Also klar, wenn du dazu bereit bist, andere Sachen zu machen, dann ist die Frage ja beantwortet.
Ich bin bereit, und das ist viel, viel wichtiger, ich weiß nicht um andere Sachen, aber ich bin bereit, das Wort Beruf aus dem Wort Berufsmusiker zu streichen. Mhm. Ich bin 43 Jahre alt. Ich habe die letzten 31 Jahre nichts anderes gemacht, gefühlt, als Musik gemacht. Ich kann mir das erlauben, und ich finde auch, ich habe ein Recht dazu, einfach zu sagen, ich bin Musiker und ich werde Musiker sein, bis ich sterbe. Und ob ich für das Musikmachen bezahlt werde, ich merke, dass das schön ist, dass das aber auch viel Verantwortung und viel Stress und viel Hirnfickerei mit sich bringt. Und dass ich mir auf gar keinen Fall die Freude am einfachen Musikmachen von irgendwas wegnehmen oder kaputt machen lassen darf. Und da gehört halt auch jegliche Form von Erwartungshaltung dazu. Und dementsprechend streiche ich für jetzt, den Zeitpunkt jetzt, einfach das Wort Beruf da erstmal raus. Wenn es Geld gibt, freue ich mich, nehme ich gerne an. Und wenn nicht, will ich das trotzdem mindestens mit derselben Leidenschaft weitermachen. Und ich habe keinen Plan B jetzt, ich weiß es nicht. Also wir werden ja auch weiter Konzerte spielen. Man muss jetzt in aller Transparenz auch sagen, dass wir ja auch ab und zu Konzerte spielen, wo wir gutes Geld für verdienen. Und da bin ich auch stolz drauf, weil wir lange und hart für gearbeitet haben. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, also ne, 20 Jahre wurde ich fürs Musikmachen gar nicht bezahlt, nicht mal ein bisschen. Was mich aber, was ich eben erzählt habe, bringt mich noch zu einer anderen Frage. So, ne, so dieses, dass es mir immer leicht, also dass es mir in letzter Zeit leichter fällt, einfach mehr mich über das zu freuen, was ich schon erlebt habe oder auf der Haben-Seite habe und auf Stopp drücken zu können, anstatt immer mehr zu wollen. Ein großer Teil dieser Frage des Aufgebens und des Scheiterns und so hat ja auch mit FOMO zu tun. Ne? Fear of missing out. Das Gras ist so immer grüner auf der anderen Seite. Ist das gehört für mich zu dem ganzen Themenkomplex dazu. Wie bekannt ist dir dieses Gefühl?
Definitiv interessanterweise sehr bekannt, denn obwohl ich zum 100. Mal alles immer als Bonus betrachtet habe, was nach dem Veröffentlichen der Musik passiert, ging es mir schon eine Zeit lang so, dass ich so ein bisschen Neid auf coole Tourpakete hatte und dachte so, ja, da wäre ich jetzt mit meiner Band auch gern dabei. Und dann bin ich auf Shows gegangen und dachte mir so, boah, da hätte ich jetzt Bock drauf. Ich hätte Bock jetzt hier auch die Show zu spielen und dann in Van zu steigen oder vielleicht in Bus lieber als in Van, aber du weißt, was ich meine. Danach mit diesem Zirkus weiterzufahren und diese Tour durchzuziehen oder so. Und ich kann aber auch sagen, dass ich das irgendwie gerade in den letzten 2-3 Jahren so ein bisschen relativiert hat irgendwie. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, naja, es gibt vielleicht verschiedene Shifts so, ne? Du hast vorhin schon mal die Folge mit Paul zum Beispiel angesprochen. Und der ist ja auch sehr offen darin gewesen, wie sein Lifestyle als ständig tourender Musiker aussah. Und das Krasse ist, wenn du, oder das Interessante daran ist, wenn du jegliche Romantik, die du vielleicht als jemand, der das nicht gerade hat als Lifestyle, rausnimmst aus dieser ganzen Sache, dann klingt der Lifestyle eigentlich fast nur ätzend. Das ist oder stressig. Auf jeden Fall extrem stressig, so, ne?
Insbesondere umso älter man
genau,
wird.
Genau, umso älter man wird, ist noch die andere Sache, ja. Und von daher, ich habe das bei, also ich sag das jetzt auch ganz offen, Paul war da, glaube ich, Paul hat dann auch eine Entwicklung durchgemacht, auch sich das selbst einzugestehen sozusagen. Und es gab auch Phasen in der Zeit, in der er diesen Lifestyle hatte, in der er, glaube ich, schon auch, ja, wie soll ich sagen, das vielleicht nicht so kritisch betrachten wollte. Einfach, weil es natürlich auch ein schwerer Prozess ist, da durchzugehen, zu sagen, so, ey, ganz ehrlich, das ist vielleicht doch gar nicht der absolute Traum, 130 Shows im Jahr zu spielen und ständig auf Achse zu sein, ständig beschissen und kurz zu schlafen und so weiter und so fort. Ich hatte aber den Eindruck von außen, dass es Paul durchaus so ging. Oder vielleicht ist es auch einfach mein eigener Bias gewesen. Ich habe das gesehen, was er tut irgendwie. Und irgendwann mal in meinem Leben dachte ich mir, das wäre, was ich gerne tun würde. Und dann ist das irgendwann gekippt. Und ich dachte mir, nee, eigentlich ist das nicht, was ich gerne tun will. Ich will nicht so leben müssen. So hart das jetzt klingt. Ja, ich will nicht so leben müssen, dass ich so viel Zeit unterwegs verbringe und so sehr meine Lebensqualität darunter leidet, dass ich eben also wirklich ganz, ganz primär Bedürfnisse wie ordentlich zu schlafen nicht erfüllen kann. Und das ist so ein bisschen, so ein Gedanke, der bei mir über die letzten 2 Jahre vielleicht immer und immer mehr gereift ist oder 3 Jahre auch meinetwegen. Und ja, ich hab das hier irgendwann schon mal angedeutet, dass zum Beispiel Nightmare nach dem letzten Album-Release, dass es durchaus auch große Metal-Labels gab, die uns angehauen haben und Interesse haben, mit der Band zu arbeiten. Und da fällt dann sofort dieser Begriff des Tourens. Sofort, in einem Atemzug, so von wegen so, ja, ne, aber dann auch so und so. Und der Gedanke daran, jetzt mich mit 41, wie ich bald werde, in wenigen Tagen, mich jetzt 5 oder 6 Jahre in Van zu setzen in den USA und Scheiße zu fressen, damit ich jetzt, und no shade an die Band oder so, dass ich zum Beispiel dann in 5, 6 Jahren mal bei Revocation 3. von 6 Bands auf einer Tour sein darf oder 4. von 6 Bands, ja, auf einer mittelgroßen Metal-Tour will ich damit sagen, Revocation ist jetzt ein Beispiel, aber ich weiß, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das für mich, oder ich weiß eigentlich doch, ich weiß sehr genau.
Ich wollte gerade sagen, du hast dir das ja selber für dich und für uns alle gerade beantwortet und ich kann das 1000% unterschreiben, es geht mir ganz genauso. Trotzdem ist dieser Gedanke von Grass is always greener und FOMO insgesamt natürlich immer da. Damit umzugehen, was hat das mit Aufgeben und Scheitern zu tun? Ich glaube, in diesem Fall steht Aufgeben und Scheitern dann eher wieder für Loslassen. Mhm. Weil das, was du gerade beschreibst, ist ja, sich an so einem Gedankenkonstrukt oder der Angst, etwas zu verpassen, auch das gehen zu lassen, das loszulassen. Und das finde ich einen unfassbar wichtigen Moment. Und meine Antwort, ja, Hanno, wie gehst du damit jetzt um, wenn du vielleicht nicht mehr so spielst? Wie machst du das finanziell? Ich möchte das Wort Beruf aus dem Wort Berufsmusiker streichen, ist eigentlich genau dieselbe. Ich lasse einfach los und guck, was passiert, weil ich ehrlich zu mir sein muss. Und diese Ehrlichkeit impliziert und sagt mir ganz klar, ich kann das nicht leisten. Selbst wenn ich das, wenn mir mein verdammtes Gehirn manchmal den Streich spielt, dass ich glaube, Bands beneiden zu müssen, die in dieser Position sind. Das ist ja ein Beispiel. Wir haben ja auch diverse US-Touren gespielt. Und ich weiß ganz genau, dass die Band Manta viel, viel größer in den USA sein könnte. Hätte ich immer das gemacht, was damals Nuclear Blast zum Beispiel von uns wollte, dass wir hier 3, 4 Touren im Jahr spielen und solche ganzen Sachen. Ich weiß das ganz genau. Irin und ich haben aber immer gesagt, so ja, das ist aber immer viel entspannter irgendwie in Europa zu spielen. Die Wege sind kürzer, die Gagen sind besser und wir haben uns dann halt auch sehr schnell darauf verständigt, so ey, wir machen nur noch so irgendwie Fly-In-Shows für die USA, entweder wenn die Kohle stimmt oder wenn es irgendwie wenig, wenn stressfrei ist oder so, weil wir halt auf diese bekackten Van-Touren keinen Bock mehr hatten. Und trotzdem erwischte ich mich in den letzten Jahren immer wieder dabei, wenn Band XY wieder, oh, wir sind schon wieder in den USA auf Tour, dass ich gedacht habe, ja, und Manta schon wieder nicht. Obwohl es eine bewusste Entscheidung war, das nicht zu machen. Und dann musste ich mich immer sehr genau daran erinnern, Alter, überleg doch mal, wie das ist, Alter. Wir haben ja diverse Folgen dazu gemacht, Digga. Überhaupt keinen Bock. Und ein anderes Beispiel ist halt auch immer so, wo hat man Erfolg? Wo findet die Band statt? Man guckt dann immer auf die andere Seite. Guck mal, als Manta losging, war das der absolute Geheimtipp. Da war das der absolute Hype, hast du nicht gesehen. Und dass die unsere 5. Show überhaupt war direkt beim Roadburn oder irgendwie sowas. Es war die coolste Band für eine kurze Zeit, die es überhaupt gab, gefühlt. So, ne? Ja, und dann kurz danach ging es dann los mit Wacken, mit den ganzen großen Festivals und solche Sachen. Und in dem Moment dachte ich so, und in dem Moment will dann halt sowas wie Roadburn nichts mehr von dir wissen. Und dann denkst du dir heutzutage als eine etablierte Band, die ja schon seit vielen Jahren auf den großen, weltweit oder zumindest europaweit, großen Metal-Festivals stattfindet. Ja, aber in diesem ganzen coolen Roadburn, super kredibil und so, passiert die Band viel zu wenig und hast du nicht gesehen. Und dann denkst du, ja, Moment mal, das hat aber auch arschviel dann wieder mit Gatekeeping zu tun, mit Everybody's Darling sein und ganz viel damit zu tun, die richtigen Sachen zur richtigen Zeit zu sagen und Trends zu erkennen und solche ganzen Sachen. Und ich sag, Alter, wo Irin schon ich dann auch gesagt habe, für den Scheiß sind wir zu alt, das können wir überhaupt nicht abliefern. So, ne? Und egal, das ist immer dasselbe Spiel, was du gerade hast, du willst was anderes, du guckst immer auf die andere Seite und das nicht, das in erster Linie, wie du auch eben gerade gesagt hast, überhaupt zu erkennen, ist schon mal 90% des Weges. Das ist genau darum es geht, damit man sich dann erinnern kann. Und ich glaube, das, was wir gerade erleben, Simon, ist vielleicht auch so eine gewisse Altersmilde, was den Druck betrifft, dass man das nicht passieren lässt, sich so von seinem eigenen Will oder von seinem eigenen Druck so ficken zu lassen. So, ne? Ich kann zwar sagen, dass ich ohne den Druck, den ich mir in meinem Leben oft selber gemacht habe, nicht da wäre, wo ich heute bin. Das geht dir vielleicht ähnlich. Aber ich merke, dass ich so eine gewisse Altersmilde habe, dass ich bereit bin, mir einzugestehen, ey, du musst nicht immer überall stattfinden und es müssen dich auch nicht alle Leute toll finden und du musst auch nicht immer höher, schneller, weiter. Und das ist definitiv erst in den letzten wenigen Jahren eingetreten. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Denn viel zu oft, und das wirst du vielleicht auch kennen, kommt der vermeintliche Erfolg, den man als Musiker hat, vielleicht sogar ein bisschen finanzieller Erfolg oder überhaupt die Möglichkeit, davon seine Miete bezahlen zu können, geht leider auch oft Hand in Hand mit der Angst, das zu verlieren. Und diese Angst auch in den Griff zu kriegen und zu sagen, ja, ey, dann wird das Universum mir irgendwelche neuen Wege aufzeigen, womit ich glücklich sein kann. Diese Gedanken überhaupt zuzulassen, ist schon mal viel wert. Und die sind bei mir relativ jung noch, dieses Skillset.
Ja, ich glaube, der Grund, warum es bei mir vielleicht jetzt schon ein bisschen länger so geht, ist, dass ich auch zum Beispiel, also als wir mit Nightmare angefangen haben, war die ganze Konzeptionierung der Band selbst auch als Konstrukt schon eine andere. Ja, das war, ich bin aus dieser ganzen WFAM-Kiste raus und dachte mir, so will ich nie wieder eine Band haben. Ja, wo du so reinstolperst in die Sache und dann es überwiegend darum geht zu funktionieren, dann bleibt nicht mal wirklich viel hängen irgendwie, obwohl du dir die ganze Zeit den Arsch abarbeitest und jeder trägt so seinen Frust mit sich rum irgendwie und keiner hat gelernt, mit diesem Lifestyle überhaupt ordentlich umzugehen. So. Und ich glaube, der Prozess, je länger ich Musik jetzt so mache, und man muss jetzt ganz offen sagen, es gibt Nightmare schon viel, viel länger als WFAM. Ja, wir haben zwar weniger rausgebracht. Ne?
Ja, die Zeit rennt halt auch.
Genau,
so
die
krass,
Zeit rennt,
ja.
Aber der Punkt ist, ich bin viel, viel glücklicher mit dem Konstrukt an sich und es bricht immer und immer weiter auf sogar, ja, zu einem Punkt jetzt, wo die Band in Anführungszeichen echt so ein Kollektiv aus verschiedenen Leuten ist, wo jeder Sachen beiträgt, wenn es gerade irgendwie gebraucht wird oder wo auch, ne, weil wir ja auch geografisch irgendwie getrennt sind. Und das Geile ist, eine Gruppe von Leuten zu finden, die mit diesem Modell total gut klarkommen und wo jeder einfach mitmacht, weil das, was musikalisch bei rauskommt, allen sehr, sehr gut gefällt. Und klar, wir haben es vorhin schon gesagt, der Mindestanspruch sozusagen, so ein bisschen Leute zu erreichen und immer mal was Cooles zu machen oder in einem coolen Kontext stattzufinden, der ist natürlich gegeben und das ist schon ein Privileg, aber im Grunde genommen ist es jetzt nicht so, dass hier Leute sich die Taschen voll machen können mit der Band oder total viel Status rausziehen können. Und trotzdem gibt es einen Haufen Leute, die bereit sind, die bereit sind, jederzeit sich einzubringen. So, und das ist, also ich habe, glaube ich, noch nie. Es ist ja eigentlich ein relativ selbstloses Modell am Ende des Tages. Ja, du kriegst eigentlich nicht viel raus, außer die Zufriedenstellung, vielleicht ein geiles Produkt im Sinne von einem Release rauszuhauen und sagen zu können, ey, hier habe ich dran mitgearbeitet, gefällt mir 100%, ich stehe hinter als Mucker und das langt mir irgendwie so. Ja, und Leute zu finden, die dazu bereit sind, ist wahrscheinlich eine Kunst irgendwie, aber wie du schon sagst, das Universum zeigt einem dann vielleicht auch so ein bisschen den Weg und damit auch die Weggefährten.
Das hast du schön gesagt, kann ich genauso unterschreiben. Ein Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen muss, und da unterscheiden sich unsere beiden Leben vielleicht auch so ein bisschen, was die Bedeutung der Sache irgendwie betrifft. Für mich ist das Loslassen und das Aufgeben von Social Media der größte Gewinn überhaupt, den ich merke. An all die Leute da draußen, die mir ständig irgendwelche Instagram-Videos oder so schicken, ich gucke das nicht. Das tut mir leid, aber ich mach diese Links nicht mehr auf. Ich kann das alles nicht ertragen. Ich will das nicht sehen, egal ob das lustig, traurig, mich wütend machen soll. Ich möchte von keinem Telefon irgendwie in meinen Emotionen gesteuert werden. Ich weiß, ich bin da vielleicht so ein bisschen Hardliner. Ich habe jetzt auch bei Manta seit 6 Wochen oder so nichts gepostet, einfach weil ich es nicht kann. Es interessiert mich nicht. Also es gibt auch nichts zu erzählen, Leute. Also wenn es irgendwas zu erzählen, wenn es neue Konzertdaten gibt oder ein neues cooles Shirt, dann lassen wir euch das wissen. Ansonsten, ihr braucht nicht wissen, wie wir im Proberaum aussehen oder sonst was. Und ihr braucht auch keine Fotos von uns von vor 8 Jahren sehen oder sowas. Ihr wisst, wie das aussieht. Worauf ich hinaus will, für mich ist so dieser Reflex, überhaupt irgendwas auf Social Media anzugucken oder zu lesen, halt komplett weg. Da habe ich in den letzten Monaten extrem hart dran gearbeitet. Nicht, dass ich vorher irgendwie süchtig gewesen wäre, aber ich merke, dass es mich immer mehr genervt hat, das überhaupt, das Telefon in die Hand zu nehmen und darauf zu gucken und dementsprechend nichts für ungut. Ich check's halt einfach nicht mehr. Und ich weiß aber auch, dass das für manche Geschäftsmodelle total wichtig ist, weil man seine Kundschaft, direkt dort erreicht. Und es gibt auch wahnsinnig coole Instagram-Accounts, die unterhaltsam sind oder sonst was. Ich habe nur immer größere Probleme, überhaupt Teil der ganzen Geschichte zu sein, weil ich dann leider auch Sachen angucke, auf die ich gar keinen Bock habe. Vielleicht ist das so eine Selbstkontrolle-Problem oder so, aber das hilft mir halt auch, dieses, denn wir wissen alle, Social Media ist, FOMO ist das Geschäft von Social Media. Das muss man ganz klar, ich glaube, das kann man sagen.
Ja, mit Sicherheit. Das Ding ist, ne, als jemand, der sehr viel mit Social Media zu tun hat, in verschiedenen Kapazitäten, ich bin tatsächlich überwiegend damit beschäftigt, Sachen zu machen, die dann da drauf stattfinden, ja, wie für Cold Effects Pedal-Demos Videos aufnehmen oder irgendwie, ja.
Ne? Und ich verstehe das, dass du guten Content lieferst, der Qualität
was nur,
hat.
So. Also ja, was ich aber eigentlich sagen will, ist, ich habe gar nicht so viel Zeit, wie der Tag lang ist, irgendwie mich dann da hinzusetzen und Sachen zu konsumieren auf Social Media aktiv, was ganz interessant ist, weil ich es so viel nutze, aber meistens für Output und nicht für Input irgendwie.
Genau, aber der Output ist ja schon so, dass du ein Statement, eine Meinung, ein Bild oder so nach außen stellst und das Thema hatten wir vor einer halben Stunde, dass du dir Feedback erwünscht. So, ne, dass du irgendwas, sonst würde man das ja nicht machen. Man möchte gesehen werden. Darum geht's ja bei Social Media. Man möchte irgendwie was dafür zurückbekommen. Man möchte, so, ne, also das muss man ja schon so ganz klar festhalten. Und ich halte das auch überhaupt nicht für verwerflich, in keinster Weise. Ganz ehrlich, hätte ich irgendwas super Interessantes oder Geiles zu teilen, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Ich merke nur bei mir persönlich gerade, dass ich viel kreativer bin, dass ich viel mehr Musik mache und viel geilere Sachen auch mache in letzter Zeit, wenn ich mich 0,0 darum kümmere, was im Rest der Welt passiert. Und das meine ich jetzt nicht politisch oder so, sondern so, was im restlichen kreativen Bereich der Welt passiert. Das interessiert mich einfach nicht. Und nochmal, das war nicht wertend gemeint. Das ist meine eigene persönliche Sache, dass ich halt merke, dass so weniger ich mit Computern und Telefon und Social Media an sich überhaupt in Berührung komme, dass das, ich empfinde das als Dämpfer, als so ein Vakuumraum. Also für mich gibt es keinen Mehrwert und das mag bei dir und vielen anderen vielleicht anders sein und solange es Mehrwert gibt, ist es legitim. Für mich gibt es den einfach nicht mehr, that's all I'm saying.
Gut, der Mehrwert, ne, also gerade bei Cult Effects kann ich sagen, der Mehrwert ist, wenn ich ein Video für ein Pedal mache, was dann die Leute kaufen. Also, ne?
Ja, also. Absolut und es macht ja auch vollkommen Sinn. So, ja. Ne? Also ich meine, das ist ja auch ein total legitimer Weg. Das ist ja auch eine sehr klar definierte Followerschaft da. Das ist ja auch vollkommen, das ist wie so ein Windhund-Account. Da gehen ja halt auch nur Leute hin, die sich für Windhunde interessieren. Das ist auch vollkommen legitim. Ich merke halt einfach nur, dass das Ganze halt mich nervt, weil ich dann halt einfach Sachen lese von anderen, die mich nicht interessieren. Und da sind manche besser und manche schlechter drin, sowas zu kontrollieren.
Was mich auf jeden Fall nervt, was du angesprochen hast als allererstes und was ich auch seltenst konsumiere, ist, wenn Leute mir Memes oder irgendwelche Reels schicken. Dafür habe ich auch null, also A, keine Zeit wirklich, mir irgendwelche komischen Reels anzugucken oder Memes oder ich weiß nicht, da bin ich. Das ist vielleicht auch so ein bisschen generationsbedingt, weil wir ja auch noch eine Generation sind, die ohne all das auch aufgewachsen ist und es lernen musste, ohne diese ganzen Medien auch klarzukommen und nicht gelangweilt zu sein. Ne? Also wir haben das eben nun mal auch gelernt, uns zu beschäftigen, glücklicherweise. Wir haben gelernt, dass Langeweile nicht was Schlechtes sein muss, sondern vielleicht zu guten Ergebnissen führen kann und zu viel Gedanken und Kreativität. Und ich bin schon auch oft überrascht, wie viele erwachsene Leute nichts Besseres zu tun haben, als endlos Memes in ihren Instagram-Stories zu teilen. So, das ist natürlich auch ja, weird.
Also Leute, trennt euch davon. Habt keine Angst, loszulassen. Hört einfach auf. Seid nett zueinander.
Und macht Sachen aus mehr Egoismus. Und bei mit Egoismus meine ich einfach wirklich im Sinne der Selbstverwirklichung.
Ja, hundertprozentig, ganz genau. Das hätte ich nicht schöner sagen können. Simon, vielen, vielen Dank dafür. Danke für ein gutes Gespräch. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, ebenso.
Vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch da draußen vielleicht auch unterhalten gefühlt, wiederfinden können. Lasst uns wissen, was ihr denkt, wie immer. Oder auch nicht. Denkt euch es einfach selber und freut euch dran. Und Simon, bis zum nächsten Mal. Hau rein.
Ciao.
serve one master. That is destruction.